Ja, moin moin, Servus und Hallo. Es ist schon fast Mitte Dezember 2011. Schön, dass ich euch zur Folge 7 unseres EVE Online Podcast Capsule Log begrüßen darf. Ein Projekt von justnetwork.eu und der glorreichen und um ein 00-System reicherer Corporation Chaching.de. Ich bin der Sebastian, Ingame auch Injin San genannt, euer Host, um es mal auf Neudeutsch zu sagen. Natürlich nicht alleine, sondern zusammen mit meinen Gästen und meinen Co-Mods. Als erstes möchte ich kurz begrüßen meine beiden Stammmitmoderatoren, einmal den Marc, aka Soerdi, und auch Tobi. Schön, dass ihr beide wieder da seid.
Ja, hallo Sebi, grüß dich.
Ja, auch ein Hallo von mir.
Ja, ich hoffe, die Sendung zieht sich jetzt nicht so wie diese Begrüßung.
Sehen wir
Ansonsten
früher.
werden wir heute eine reine Content-Sendung machen. Und da ich ja wie immer der Noob-Fragensteller bin, habe ich mir da Gäste eingeladen, die da sehr viel zu erzählen können. Heute geht es ja um Wurmlöcher. Und dementsprechend sind auch unsere Gäste absolute Experten darin. Daher möchte ich einmal noch eine neue Stimme begrüßen. Das ist mein Co-CEO, der Olli, aka Toxbelia, seines Zeichens. Ja, wie gesagt, längere Zeit jetzt direkt der Hand von Marc und hat heute die ehrenvolle Aufgabe, mir immer ins Bein zu grätschen, wenn ich Mist so erzähle. Alle anderen haben sich bitte ruhig zu halten. Zumindest hoffe ich das. Und ansonsten haben wir noch den Robert und den Sven. Der Robert und der Sven sind speziell in der Wurmloch-Crew zu Hause, machen eigentlich, glaube ich, auch fast nichts anderes. Sven, stell dich bitte mal einfach kurz vor.
Ja, ich bin der Sven, ich bin 28, spiele jetzt ungefähr seit einem Jahr EVE Online und bin inzwischen der Leader von unserem Wurmloch-Team.
Ja, hallo, ich bin
Super.
der Robert, aka Dürremesch. Also spiele seit anderthalb Jahren Eve und bin jetzt seit gut 3 Monaten im WH-Team.
Wunderbar. Und Olli, du bitte auch noch kurz, einfach, dass wir so eine kleine Biografie von dir haben.
Ja, ich bin der Olli, hallo. Inge, Name ist Toxbilian und ich spiele Eve seit Anfang 2009 und bin auch Judging-Member erster Stunde und Co-CEO bei Judging. Wurmloch ist so ein bisschen mein Steckenpferd, da bin ich die meiste Zeit und ja, werde hoffentlich ein bisschen was darüber erzählen können.
Da bin ich mir ganz sicher. Bevor wir allerdings zu unserem Content bekommen, zu den Wurmlöchern, haben wir so ein bisschen noch was abzuarbeiten. Voranstellen möchte ich einmal die Gewinnspielauflösung, ist ja jetzt auch lange genug her. Ja, machen wir es kurz und knackig. Die zu erratende Summe, die jetzt am Ende zusammenkam, waren 200.327.105 ISK. Ich sage jetzt einfach von 1 bis 3 die Plätze runter. Also der Gewinner ist Siri van Dar mit geratenen 215 Millionen glatt. Auf Platz 2 ist Zuthulhu mit 229.149.897 ISK. Und auf Platz 3 ist Zack Cameron mit geratenen 235 Millionen. Das sind die, wo am nächsten dran waren. Ich werde mich bei euch melden, zwecks den Preisen, Plex und was wir ja angeboten hatten, etc. Ja, wie gesagt, ich melde mich bei euch. Ansonsten werden wir das jetzt nochmal weitermachen, dieses Gewinnspiel, diese Art von Gewinnspiel. Ihr überweist bitte an den Ingame-Chart Just Network, der ist bei uns auch in der Charging LTD Corp. Überweist ihr bitte eine beliebige Summe von 1 ISK bis unendlich viel ISK und schreibt in dem Grund, in der Beschreibung für die Überweisung einfach euren Tipp rein, wo ihr denkt, dass zur nächsten Auslosung, die wir machen werden am 31.12.2011, also am Jahresende, zusammenkommt. Ne, ähnlich wie das Prinzip ratet, wie viel Erbsen sind im Glas. Schreibt das eben rein. Wie gesagt, aktueller Startpunkt, von dem wir hochzählen werden, ist 200.327.105. Und ja, auch da geht es einfach wieder, wer am nächsten an der Summe dran ist, die am Ende zusammenkommt am 31.12., der hat gewonnen und dann absteigen, je nachdem, wer am nächsten weiterhin dran ist. Die Auflösung erfolgt. Wie gesagt, ich melde mich und so viel dazu. Das haben wir hinter uns gebracht. Ansonsten übergebe ich jetzt noch schnell an Marc. Der wird sich in den eigentlichen Thema heute wahrscheinlich so ein bisschen zurückhalten, da wir ja wirklich sehr kompetente Gäste haben, die sich da super vorbereitet haben. Aber Marc hat in Sachen Cha-Ching und Mitgliedersuche und auch andere tolle Neuigkeiten noch ein bisschen was rauszuhauen. Marc, schieß los.
Ja, danke schön, Sebi. Das ist richtig, weil auch bei uns in Chaching hat sich einiges getan und das möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Zum einen möchte ich auf unser ganz tolles Super Recruiting-Video hinweisen. Das könnt ihr auch auf unserer Homepage begutachten. Und zwar unter Corporation Bewerbung. Wenn ihr da draufklickt, werdet ihr sehen, wir haben uns etwas verändert. Nicht nur, dass das Video dort verlinkt ist, sondern wir haben auch unser CC-Commander-Tool in Betrieb genommen, was unsere Bewerbungen bzw. eure Bewerbungen an uns etwas vereinfacht. Ja, das ist so das Erste, was ich berichten kann.
Ich darf die Webseite noch kurz erwähnen, natürlich www.char-ching.de.
Oh, danke schön. Das Wichtigste vergesse ich natürlich. Des Weiteren möchte ich nochmal auf diesem Weg Red Shadow danken, der für uns das Video gemacht hat. Wir werden euch auch einen Link in die News packen von dem Capsule Talk, wo ihr mal auch andere Videos von ihm sehen könnt. Unter anderem sehr, sehr viele Evoke und Evox-Videos von unserer Allianz. Die sind sehr, sehr cool. Also klickt da wirklich mal rein. Ansonsten, wenn ihr eine Korps sucht, die sich um die Member kümmert und wo richtig viel Fates gerade ist, schaut auf unsere Seite www.chaching.de, klickt auf Bewerbung und füllt unser Bewerbungsformular aus oder besucht uns in unserem Ingame-Channel char-ching. Boah, ich glaube, ich habe fertig.
Du hast fertig. Das Wichtigste, denke ich, haust du zum Schluss raus. Du weißt, was ich meine. Das sparen wir uns für den großen Höhepunkt der Sendung auf. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach an mit dem Thema Wurmlöcher. Und da muss man einfach so ein bisschen erstmal erklären, was überhaupt Wurmlöcher sind, weil da gibt es, glaube ich, nicht allzu viele, die wirklich Bescheid wissen, die das vielleicht schon mal gehört haben, dass es das gibt, aber nicht so recht viel mit anfangen können. Zumindest habe ich das so gemerkt, wenn ich mit manchen auch ähnlichen Noobs wie mir schon gesprochen habe, die da recht interessiert dann zugehört haben, weil ich ja auch meine Zeit aktuell so ein bisschen in den Wurmlöchern verbringe, zumindest wenn ich online sein kann. Und da möchte ich einfach wirklich so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und möchte einfach erstmal speziell vielleicht von Olli wissen, weil ich weiß, dass der da die Daten und Fakten so ein bisschen auch im Kopf hat. Olli, erklär uns einmal mal, was überhaupt ein Wurmloch ist, ob das Anomalien sind oder was es damit auf sich hat, seit wann es die Wurmlöcher überhaupt in-game gibt oder ob es die von Anfang an schon gab, wie viele gibt es denn überhaupt, was ist die Definition eines Wurmlochs, ist ja auch nicht so klar, ist es irgendwie das Wurmloch selbst, ist es ein System, ist es ein Mond oder was auch immer. Und danach angeschlossen vielleicht gleich die Frage an Robert, weil er hat mir gesagt, er hat sich da so ein bisschen informiert, wie viele Wurmlöcher sind denn circa bewohnt, was kann man da sagen, wie da das angenommen wird von der spielerischen Community her?
Ja, die EVE Online-Gemeinde hat schön vor sich hingespielt, man dachte, man ist allein im Weltraum, im Empire, im LowSec, im 00. Und dann kam die Apocrypha-Expansion. Ich meine, du hast gesagt, irgendwann war das Anfang des Jahres 2009. Und plötzlich gab es Wurmlöcher. Und plötzlich haben sich überall im All so kleine Löcher aufgetan. Und man wollte gucken, was dahinter ist. Und plötzlich waren sie einfach da. Wurmlöcher ist ein Space, der mit dem normalen Empire nichts zu tun hat. Also man wird dort über diese Wurmlöcher hineingesaugt. Man muss sich das vorstellen, dass das überall im Empire spawnen kann. Und da gibt es dann einen Space. Ich glaube, da gibt es auch eine Historie dazu. Ich habe die nicht hundertprozentig drauf.
Ja, ist ja nicht schlimm. Aber es sind im Grunde so was Ähnliches wie ein Riss im Weltall, kann man sagen, das irgendwie zwei verschiedene Orte miteinander verbindet.
Genau. Es gibt verschiedene Wurmlochklassen. Noch Klasse 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Man muss sich vorstellen, dass am Empire dran sind die niedrigen Klassen und gestaffelt in die Ebenen weiter nach hinten sind dann die höheren. Ich glaube, da kommen wir aber nachher nochmal dazu, wie das
genau, das gehen wir nochmal im Speziellen dann an. Wie viel Wurmlöcher gibt es denn? Weiß man das oder ist das irgendwie unbekannt und man erforscht täglich neue?
Es gibt um die 2500 Wurmlöcher. In den aufgeteilten verschiedenen Klassen. Ich glaube, Robert weiß es genau. Ich habe das nicht drauf.
Ja, es sind 2497, wenn man es ganz streng genau sehen will.
Ist das bewiesen oder ist das jetzt einfach eine Schätzung?
Also das ist eine Auflistung von Data Opastic Copy Corp.
Also da gibt es eine Webseite, die da Informationen und Statistiken
hat. Ja, die Datenbank ist frei verfügbar für jeden, der sie sich downloaden will. Dort stehen alle Informationen.
Da gleich noch vorweg, wenn wir heute ein bisschen viel mit Webseiten und so weiter um uns werfen, ich werde sämtliche informativen Webseiten und hilfreichen Tools und so weiter, die auch wir vielleicht verwenden, die wir, auf die wir noch eingehen werden, in den jeweiligen News zum Capsule Talk mitverlinken. Also keine Ahnung, keine Bange, ihr braucht jetzt nicht zurückzuspulen und irgendwie das mitzuschreiben. Ihr könnt es dann auch direkt irgendwo anklicken. Meine Frage jetzt hat noch, die Definition Wurmloch ist für mich ein bisschen irreführend, weil ich habe ja gesagt, das Wurmloch selbst ist doch eigentlich der Riss im Universum im Grunde, also dieses Gate, womit ich an einen anderen Ort gelangen kann. Wie nennt man denn dann eigentlich das System, was hinter einem Wurmloch stecken kann? Gibt es da irgendwelche Unterschiede? Also ich weiß, es gibt ja im uns bekannten Weltall den K-Space, den Known Space. Gibt es irgendwie Bezeichnungen für den Wurmloch-Space? Weil wie gesagt, Wurmloch selbst steht ja eigentlich für das Gate. Kann mir das einer beantworten, Olli oder Tobi?
Das ist der Wormhole-Space dann. Der V-Space.
Nennt man auch einfach also, unbekannt Space.
Also,
ja, also auf Englisch steht Unknown Parts of Space am Wurmloch dran und dementsprechend, denke ich, kann man das auch so übernehmen.
Aber umgangssprachlich, wenn wir von Wurmlöchern auch heute reden oder vom Wurmloch selbst, dann ist das eigentlich, meinen wir schon, das System hinter diesem Gate, was genau. Ja eigentlich ein Wurmloch ist. Okay, nur dass da jetzt nicht die Verwirrung aufkommt, wenn wir reden von Wurmlöchern und meinen dann eigentlich das System dahinter. Und Olli hat es gerade schon angesprochen, da möchte ich einfach direkt nochmal tiefer drauf eingehen. Sind alle Wurmlöcher gleich? Du hast ja gesagt, es gibt da verschiedene Klasseneinteilungen und so weiter. Da möchte ich jetzt gerne mal wissen, vielleicht von Sven, was hat es mit diesen Klassen auf sich? Was für Unterschiede gibt es da? Hat das jetzt auch Einfluss auf das Wurmloch, also auf das System Wurmloch, oder wie verhält sich das?
Ja, also es gibt, wie eben schon erwähnt, 6 Klassen von Wurmlöchern. Man kann praktisch sagen, das ist in Level aufgeteilt, 1 bis 6. Also 1 ist das leichteste, würde ich jetzt mal so sagen, und 6 das schwerste von den Gegnern, die man da so antrifft. Zu der Geschichte, denke ich, kommen wir auch noch später mit den Anomalien und Signaturen und sowas. Aber ansonsten bleibt vielleicht noch zu erwähnen, dass die einzelnen Klassen auch noch unterschiedliche Massen haben. Also Masse bedeutet das, was du an Schiffsmasse durch dieses Wurmloch kriegst oder auch nicht kriegst, die Masse, die du brauchst, um das Wurmloch am Ende zum Kollabieren zu bringen. Das unterscheidet sich je nach Klasse. Also je höher das Level vom Wurmloch kommt, umso größere Schiffe kann man durchbekommen, beziehungsweise umso mehr. Ja.
Kannst du da ein Beispiel nennen? Zum Beispiel, wir wissen ja, Klasse 1 ist das leichteste. Kriege ich da alle Schiffe durch oder kriege ich da nur bestimmte durch? Und was ist der Unterschied zu
also
Klasse 6? Wie viele kriege ich da durch von welcher
also zum Beispiel
Größe
bei Klasse,
eines Schiffs?
Zum Beispiel bei Klasse 1 bekommt man die maximale Gesamtmasse von 500 Millionen durch. Also das wäre nicht mal ein Battleship. Also da kommt man dann nur mit...
Also mit Masse meinen wir wirklich die Kilogrammmasse eines Schiffs zum Beispiel.
Genau, und die kann man auch noch beeinflussen mit diversen Modulen, da kann man aber auch später nochmal genau drauf eingehen. In den C5 oder C6 zum Beispiel, da wird das Ganze schon ein bisschen steigen, da geht das dann teilweise schon auf 3 Millionen hoch, beziehungsweise sogar noch höher. Das ist die Gesamtmasse, die man durchkriegt, bevor das Wurmloch letztendlich kollabiert. Und die Einzelmasse später, die ist dann nochmal anders. Also das einzelne Schiff, was dann extra durch kann, ist dann auch nochmal unterschieden. Zum Beispiel wäre das jetzt in einem C1 20 Millionen und bei einem C2 dann halt auch schon 300 Millionen.
Ja, okay, aber dann heißt es doch für mich, dass ich ein Klasse 6 oder ein Klasse 5 eben einem Klasse 1 immer vorziehe. Warum ist das vielleicht doch nicht so gute Idee? Und wie ist auch die Verteilung überhaupt zwischen den Klassen? Also gibt es genauso viele Klasse 1 wie Klasse 6? Die Frage geht direkt mal an Robert weiter, weil ich weiß, der hat da im Vorhinein ein bisschen was zu gefunden. Robert, sag uns da vielleicht mal ein paar Zahlen zu.
Ja, ich habe mal so ein bisschen rausgesucht, wie viele verschiedene Arten, also von C1 bis C6, wie viel es da überhaupt gibt. Und zwar gibt es von den C1 350, von C2 bis C5 haben wir so um die 500. Das schwankt immer mal mehr, mal weniger. Von den C6 haben wir 113.
Aber da komme ich nicht auf meine 2500. Kommt das irgendwie hin oder zähle ich da jetzt falsch?
Wie gesagt, ich habe jetzt die genauen Zahlen vom C2 bis C5 gespart, also es sind mal über 500, mal unter 500.
Ach so, jeweils, also nicht zusammen, jeweils, sondern jeweils.
Jeweils,
okay,
genau.
Ja, gut, dann passt das.
Und zu deiner anderen Frage bezüglich warum man in einem C1 wohnt und nicht in einem C6, das hat einfach den PvE-Aspekt. Und zwar ist es einfach so, dass man zum Beispiel im C1 oder C2 mit wenig Leuten bzw. alleine recht viel machen kann, wobei ab Stufe 3 bis Stufe 6 braucht man dann eigentlich auch schon langsam Gruppen bzw. sehr gut equippte Schiffe.
Also es hat halt was zu mehr damit zu tun, und zum Beispiel mit meiner Sicherheit. Gibt es noch Unterschiede zwischen den Klassen, wo ich sage, okay, ich bin jetzt bei einem Klasse 1 einfach dadurch sicherer, natürlich, weil weniger Schiffe durch das Loch passen am Ende, also durch den Eingang oder durch den Ausgang, aber hat es ansonsten noch Nachteile? Kann ich da mehr Geld verdienen? Habe ich da mehr Monde drin oder mehr Planeten? Oder welche Unterschiede gibt es da noch?
Also man kann diese Effekte, kann man natürlich nutzen. Also wenn ich jetzt aus der Historie mal von Cha-Ching sprechen kann, wir hatten uns damals Gedanken gemacht, Reaktionen durchzuführen. Das ist ja ein Thema, was wir auch schon mal hatten. Und haben uns da intensiv Gedanken darüber gemacht, wo macht man das? Also man kann das nur im Low-Sec oder Null-Sec machen oder auch eben in einem WH. Jetzt ist es nun so, wenn du natürlich solche teuren Geschichten im Low-Sec aufbaust, dann kommt eine Gang aus Carriern vorbei und schießt dir deine POS weg. Das ist natürlich in einem C2 oder C3-Wurm noch schwierig, weil du dort mit Capitals oder großen Flotten nicht reinkommst. Also in einem C2, um eine signifikante Flotte zu haben, um eine POS nachher wegzuschießen, wirst du mindestens 3-4 Wurmlöcher brauchen, um die Flotte überhaupt reinzulotsen. Also es ist extremer logistischer und schwieriger Aufwand, der betrieben werden muss, um dir dort eben auch gefährlich zu werden. Insofern ist es natürlich, wenn man diese Effekte nutzt, relativ sicher, in einem Wurmloch Possen aufzubauen und dort auch industrielle Geschichten durchzuführen.
Okay, also du hast auch richtig gesagt, die Logistik ist ja ein großes Thema bei diesen Wurmloch-Geschichten, da werden wir speziell noch drauf eingehen. Aber wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, ist die Entscheidung, gehe ich in ein C1, in ein ja, Klasse 1, was mit C1 abgekürzt werden würde, oder in ein C4 oder in ein C6, eigentlich eine strategische Entscheidung. Stimmt das?
Jein, also ja, also für den Fall, den ich gerade erzählt habe, ist es definitiv eine strategische Entscheidung. Also wir werden sicherlich nochmal tiefer reingehen, welche Strategien es gibt in einem Wurmloch, was man machen kann, womit man Geld verdienen kann. Es kommt darauf an, was man machen möchte in einem Wurmloch. Und da fällt dann auch die Entscheidung, gehe ich in eine Klasse 1, 2, 3, 4, 5 oder 6. Wie
okay.
groß ist
ja,
meine Gruppe, etc.
Ja, aber letztendlich genau, würde ich sagen, ich das dabei. Ist ja am Ende auch noch eine personelle Entscheidung und nicht nur eine strategische
definitiv.
Entscheidung.
Ne? Definitiv.
Ja, ich würde sagen, da gehen wir da im Speziellen nochmal darauf ein, was man überhaupt im Wurmloch machen kann, und da sortiert sich ja schon raus, wenn ich mit wenig Leuten reingehe oder gehe ich mit mehr Leuten rein, was kann ich überhaupt stemmen. Da kommen wir später noch dazu. Ich möchte kurz noch beim Allgemeinen bleiben bei Wurmlöchern. Und zu einem Wurmloch, also zu einem System oder Wurmlochsystem, gehören ja eben die Wurmlöcher selbst, also die Zugänge, die das im Universum, die ich vorhin angesprochen habe. Und diese Wurmlöcher, diese Zugänge unterscheiden sich je nachdem. Da ist das Stichwort statische Zugänge oder statische Wurmlöcher. Und dazu möchte ich einfach nochmal das Wort an Sven kurz übergeben. Erklär uns mal, was hat das mit diesen statischen Zugängen, die man in Verbindung mit Wurmlöchern immer liest, auf sich?
Also es ist so, dass es jedes Wurmloch hat mindestens ein statisches weiteres Wurmloch. Ein statisches Wurmloch bedeutet, du kannst dich darauf verlassen, dass du immer in deinem Wurmloch einen Nachbarn hast. Ob es nun ein Highsec-Nachbarn ist oder ein weiteres Wurmloch, entscheidet sich je nachdem, welches Wurmloch man bezieht, beziehungsweise wo man gerade drin ist. Da kann man dann auch später noch auf der Seite Wormnav, die unser Freund Sebi dann nochmal nachreichen wird, gerne nachlesen. Also es ist so, dass man diese Statics, die haben eine bestimmte Masse, und wenn die jetzt zum Beispiel geclosed werden oder der Timer läuft ab, die Statics haben meistens einen Timer von 24 Stunden, dann spawnt nach ungefähr einer Minute ein neues Wurmloch, was dann wieder dieselbe Klasse oder dementsprechend das Highsec-System wieder zur Verfügung hat.
Okay, nur um das kurz festzuhalten, das heißt, wenn ich in einem Wurmlochsystem bin, habe ich definitiv immer einen Ausgang oder einen Eingang, je nachdem, wie man sieht, aus von welcher Seite man kommt. Aber ich bin in einem Wurmlochsystem im Grunde nie gefangen. Das heißt, ich kann immer raus, sei es in ein anderes Wurmloch oder ins Low-Sec,
genau,
ins High-Sec
genau.
oder in woanders hin.
Genau, okay. 0-0 und Low-Sec Statics gibt es auch noch, die habe ich eben vergessen.
Okay, aber es gibt ja nicht nur die statischen Zugänge, korrekt, es gibt auch teilweise, wenn ich in einem Wurmloch bin, dass ich mehrere Wurmlöcher-Zugänge oder Abgänge habe. Was hat es damit auf sich?
Also das ist komplett random, also das kann man vorher nie beeinflussen. Es ist zum Beispiel so, wenn wir bei uns im Wurmloch sind, kann es passieren, dass wir gerade komplett das ganze Wurmloch ausgescannt haben und 5 Minuten später sind 3 neue Löcher da, die dann irgendwie random gespawnt sind. Halt, meistens sind es dann Statics von denen gegenüber, die dann halt das Static zu uns bekommen haben in dem Augenblick. Also für uns sind es dann Randoms, aber für die auf der anderen Seite ist es das Static, was sie halt haben.
Ja, okay, also vom Wurmloch B, wo der Gegner, der Feind drin sitzt, bei dem ging Static auf, was zufällig eben in unserem Wurmloch gelandet ist. Und auf unserer Seite Wurmloch A ist es, sieht es aus, als wenn es eben ein random Wurmloch ist. Gut, richtig. Denke ich, haben wir verstanden. Gehen wir mal so ein bisschen auch wirklich jetzt in die Praxis über. Wir haben jetzt so ein bisschen gehört, was Wurmlöcher sind. Vielleicht ist bei jemand das Interesse geweckt. Und er steht jetzt in seinem Schiff, beziehungsweise er liegt oder sitzt in seinem Schiff und möchte jetzt irgendwie in so ein Wurmlochsystem rein. Er sitzt irgendwie in Cheater oder sowas. Was muss der jetzt überhaupt machen, um so ein Wurmloch zu finden? Welche Skills braucht der? Was für ein Schiff braucht der? Was muss der wissen? Und wie geht er dann vor? Ja, ich würde sagen, gleich nochmal die Frage an Sven, weil ich weiß, dass du ja der große Scanmeister unter anderem bei uns bist.
Ja, nee, das ist gar kein Problem. Also vorwiegend, wenn er recht neu ist und noch nicht lange spielt, reicht schon eine ganz billige ScanFreak T1. Da muss man einfach nur einen Core-Probe-Launcher installieren und Core-Probes selber und kann dann schon direkt loslegen und beziehungsweise den Skill, also den hat man dann eigentlich automatisch, wenn man die Module auch einsetzen kann. So, und dementsprechend kann er gleich loslegen. Das funktioniert auch im Empire, dort kann man auch diverse Sachen scannen, um das Ganze erstmal zu üben, aber im Wurmloch ist es halt eigentlich überlebenswichtig, dass man halt scannen kann. Also man launcht Probes und diese sogenannten Sonden verteilt man dann in dem Space selber und dann taucht auf dem Scanner eine Signatur auf, wo die Entfernung steht, beziehungsweise wie hoch die Prozentzahl dieser Signatur ist. Dann kann man die Probes immer kleiner stellen, nochmal scannen, nochmal kleiner stellen und irgendwann hat man diese Signatur auf 100%. Dann kann man die anwarpen und sieht dementsprechend dann, was man da mit man sieht schon vorher, was man gefunden hat, aber wenn man halt dran springt, dann kann man nochmal mit Rechtsklick zum Beispiel auf einem fremden Wurmloch, kann man schon mal grob einschätzen, was es denn jetzt nun ist für ein Wurmloch.
Okay, zum Sachen finden von Wurmlöchern. Wer das jetzt natürlich mit dem Scan nicht ganz verstanden hat, wir werden jetzt halt nicht im Einzelnen erklären, wie scannt man, wie tut man seine Sonden aufteilen, wie verhält sich die ganze Mechanik dahinter. Das würde jetzt hier auch zu weit führen, ist auch über einen Podcast ohne Video vor sich relativ schwer zu erklären, weil es, ja, kompliziert, so eine Ansichtssache, ist auf jeden Fall nicht so einfach und geht einem nicht so flüssig von der Hand. Da kann ich nur empfehlen, es gibt bei YouTube schöne Videos.
Ja, Sven? Genau, das wollte ich gerade sagen. Es gibt bei YouTube wirklich klasse Videos, die das Ganze erklären und auch wenn ihr gerade neu seid und das erste Mal ausprobiert, das klappt nicht auf Anhieb. Das braucht einfach eine Woche bis 2 Wochen, bis man dann halt wirklich...
Test, du bist bei mir weg.
Ja, auch.
Jo. Leider bei mir auch.
Sven ist gepottet worden. nein. Also ich übernehme es mal kurz, vielleicht ist Sven auch gleich wieder da.
Woche bis anderthalb, vielleicht auch 2 Wochen, bis man dann wirklich weiß, wo man die Sonden hinstellt, wie man am besten scannt und das Ganze flüssig von der Hand geht.
Also ich weiß nicht, ich spiele seit, glaube ich, 2006, wenn ich mich richtig erinnere, und ich kann immer noch nicht anständig scannen. Also es gibt auch Leute so wie mich, die länger brauchen.
Hört man mich wieder?
Ja, und du hast dein Eve-Client wieder angemacht, Marc, weil du brummst. Sven ist auch wieder da, aber ich schließe jetzt einfach nur ganz kurz ab, da brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen. Wie gesagt, geht bei YouTube, schaut einfach nach Eve Online Scanning Tutorials oder so. Ihr werdet auf jeden Fall einige schöne Filmchen dazu finden. Gibt's auch in Deutsch, also mit deutscher Anleitung etc. ist ganz brauchbar. Ich habe auch darüber meine Scanning-Erfahrungen gesammelt. Die haben mir sehr weitergeholfen. Aber damit soll es jetzt für hier und jetzt auch gewesen sein. Sprich, wir sind also in unserem Empire-Gebiet gewesen oder Low-Sec oder 0-0, haben uns in unser Scan-Flick gesetzt, haben die Sonden geschmissen, haben uns eine Anomalie irgendwie gefunden, sind hingeworbt und dann hat Sven auch schon richtig gesagt, als erstes, was ich mache, wenn ich so ein Wurmloch irgendwie vor mir sehe und hingeworbt bin, dass ich mal einen Rechtsklick drauf mache und die Info öffne. Und da stehen dann so ein paar Informationen drin. Da steht einmal die ID drin, und noch andere Informationen, und da würde ich vielleicht einfach kurz mal Olli bitten, dass er uns mal sagt, was man da so an Infos vielleicht findet im Groben und was die aussagen.
Also die eine Info ist, in welche Art von Raum es geht, also in welche Art von Wormhole oder Space es geht. Es gibt da den ich habe jetzt die die genauen Texte nicht drauf. Es ist einmal der sichere Raum, dann gibt es einen unerforschten Raum, dann gibt es unerforschten, gefährlichen Raum. Ich merke, ich habe einen deutschen Client.
Tödlichen Raum gibt es, glaube ich, auch noch.
Genau, also man kann das aber nachlesen. Also es steht auch auf der Seite.
Was sagt mir das? Also sicherer Raum wäre heißig.
Sicherer Raum wäre heißig, dann dieser normale unerforschte Raum ist 1 und 2, 3 und 4 ist dann schon gefährlich, unerforschter Raum und 5 und 6 ist es dann noch, ist dann noch mal eine Stufe drin. Und dann steht die Lebenszeit noch des Wurmlochs drauf in vier Abstufungen.
Und die Masse steht natürlich auch noch drauf.
Ja, gehen wir auch gleich drauf ein. Eine kurze Frage noch, die mir gerade einfällt. Mhm. So ein Wurmloch, also so ein Riss im Weltraum, was mich dann mit einem anderen Punkt verbindet. Wenn ich jetzt im Highsec bin, kann ich auch ein Wurmloch finden, das mich zum Beispiel ganz andere Ende von Highsec direkt führt?
Ja.
Ja.
Das ist ja also, cool. Das heißt, ich kann da irgendwie schön abkürzen oder so, wenn ich mal
ist möglich,
so Glück
ja.
habe. Aber es lohnt sich doch eigentlich kaum, weil es wahrscheinlich sehr selten
ist. Ich glaube, in der Zeit, wo man so das Ding gescannt hat, ist man wahrscheinlich schon fast dort. Also...
Gut, das ist aber eine andere Situation, zum Beispiel, wenn man sich im 0-0 aufhält und per Zufall zu einem Empire, also zu einem Highsec-Loch findet, ist natürlich immer eine schöne logistische Sache, die man dann für 24 Stunden nutzen kann, um vielleicht mal schnell einen Einkauf zu machen oder so. Das ist mal ganz praktisch, finde ich.
Also wir haben schon Leute aus dem eingesperrten 0-0 rausgeholt, die von uns aus dem Wurmloch da eingesperrt wurden, über solche Gates von Highsec zu Highsec, weil die da auf einer Highsec-Insel dann waren. Und das hat super geklappt. Die hatten dann nur noch 2-3 Sprünge zu uns ins System. Also die sind schon brauchbar, wenn man sie zur Verfügung hat.
Okay, halten wir fest, so ein Wurmlochsystem oder so ein Riss im Raum, also ein Wurmloch-Gate, nennen wir es jetzt einfach mal endgültig, kann mich auch nicht nur in den Wurmloch-Space führen oder aus einem Wurmloch-Space heraus, sondern eben auch von Punkt zu Punkt irgendwo im Empire 00 Losec. Wunderbar. Ihr habt auch gesagt, man kann neben den Info, in welches Gefahrengebiet, nennen wir es mal, es geht, in der Info lesen, man sieht auch noch Informationen darüber, wie lange dieses Wurmloch noch existiert. Was hat es denn damit auf sich? Ist so ein Wurmloch nicht permanent oder kann das nicht permanent bleiben? Wie verhält sich das?
Nee, die Wurmlöcher haben eine bestimmte Lebensdauer, die geht, glaube ich, von 12 Stunden bis 24 Stunden oder vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Die erste Meldung ist, hat den Lebenszyklus noch nicht begonnen. Ich glaube, das ist innerhalb der ersten 10 Minuten. Dann geht's, ich weiß gar nicht, wie der Text genau heißt, auf jeden Fall.
Ich auch nicht.
Auf jeden Fall geht es dann bis zur letzten Stunde, dass der Lebenszyklus schon drin ist und es sich immer weiter abbaut. Und dann in der letzten Stunde ist es dann EOL, End of Lifetime. Also es wird innerhalb der nächsten Stunde jetzt zusammenfallen.
Ja, das stimmt.
Was nicht pauschal ganz, auch was nicht ganz richtig ist, weil es immer eine Stunde plus ist.
Ja, da muss ich kurz mal einhaken. Also es ist so, dass du bei Wurmlöchern, die 16 Stunden stetig sind, also 16 Stunden aktiv, hast du eine End-of-Lifetime, ich glaube von 2 Stunden war das und bei den 24 Stunden Wurmlöchern war es 4 Stunden, wenn ich mich jetzt nicht total irre. Aber ich glaube, so war das.
Also immer so okay. Anteilsmäßig von der Gesamtlebensdauer sozusagen.
Ja.
Ich habe da... Ich korrigiere das einfach mal so ein bisschen, zumindest von dem, was ich mir aufgeschrieben habe. Vielleicht ist auch das falsch, dann korrigiert ihr mich bitte. Also ich habe mir aufgeschrieben, dass es ja auch Wurmlöcher gibt, einige wenige, die auch bis zu 48 Stunden halten. Und ich habe mir jetzt auch mal zumindest das Englische rausgeschrieben, wie so die Bezeichnungen sind für diese Lebenszyklen, wo man so ein bisschen abschätzen kann, wie lange dieses Wurmloch noch leben kann. Die erste Stufe ist, das Wormhole has not yet begun its natural cycle of decay and should last at least another day. Das ist also die erste Meldung, jetzt auf Englisch, fragt mich jetzt bitte nicht nach dem Deutschen, ich habe es mir nicht auf Deutsch noch aufgeschrieben. Die zweite Möglichkeit ist dann noch zwischen 16 und 48 Stunden eben, wo man dann lesen kann, this wormhole is beginning a decay and probably won't last another day. Und die letzte Meldung, die dann noch kommen kann, das ist dann kurz bevor so ein Wurmloch zusammenfällt. This wormhole is coming to the end of its natural life cycle. Das ist dann, wenn es weniger als 4 Stunden seiner Lebensdauer noch vor sich hat.
Genau, was in Fachjargon auch mit EOL immer abgekürzt wird, wenn der Begriff nochmal kommen soll.
End of Lifetime.
Genau.
Genau, und du hattest recht.
Man kann es, glaube ich, auch optisch ein bisschen sehen, ne? Also, wenn man vor dem Wurmloch steht, wir haben ja hingeworbt. Ich glaube, wenn es kurz vorm Kollabieren ist, also wenn es nicht mehr lange hält, dann flackert das doch, glaube ich.
Das ist richtig.
Ja. Ich habe auch jetzt nochmal nachgeguckt, also du hast definitiv recht, es gibt diese 48 Stunden, wobei diese Wurmlöcher, die 48 Stunden halten, da regeneriert sich auch noch die Masse jede Stunde um einen gewissen Wert und die gibt es auch nur in einem Class 6 Wurmhole.
Okay, wir haben jetzt einmal ja gesagt, dass die die Lifetime, also die Lebenszeit eines Wurmlochs, nicht ewig hält, dass die maximal bis 48 Stunden hält. Ich glaube, die allermeisten Wurmlöcher, die es so gibt, halten 24 Stunden, also sprich einen Tag, und fallen dann zusammen, selbst wenn da kein einziges Schiff durchgeflogen ist. Aber es gibt ja noch die andere Möglichkeit, dass ein Wurmloch geschwächt oder einfach ja aufhört zu existieren. Und das hat da was mit der Masse zu tun. Sven hat es ja vorhin schon irgendwie versucht, so ein bisschen zu erklären. Erklär uns doch noch einmal, was hat es mit dieser Masse auf sich und auch mit der Differenzierung, wie viel Masse kann pro Sprung, also pro Betreten dieses Wurmlochs verbraucht werden oder aktiviert werden oder wie man es auch nennen will.
Ja, gar kein Problem. Also es gibt pro Wurmlochklasse beziehungsweise pro Wurmloch selber, es kommt immer darauf an, wohin das Wurmloch führt, ein Maximalwert, das bedeutet, wie viel Masse kann man insgesamt dadurch transportieren, und dann gibt es nochmal zusätzlichen Wert, wie viel Masse man auf einmal dadurch transportieren kann. Also dementsprechend kann man halt, ist man auf ein Schiff beschränkt, aber mit diesem einen Schiff kann man nicht sofort das Wurmloch closen in dem Sinne, sondern, also es schließt sich dann nicht hinter einem, sondern man muss dann schon zwei oder dreimal mit gewissen Schiffen springen oder halt noch dementsprechend öfter. Die Masse, ja, die kann man beeinflussen mit verschiedenen Equipment-Teilen. Das ist für spätere strategische Sachen wichtig. Ich denke, da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf zurück. Aber man kann halt die Wurmlöcher auch bewusst schließen, das Ganze auch taktisch machen, sodass man zum Beispiel, wenn man sieht, man hat einen gefährlichen Feind nebenan, kann man das Wurmloch dementsprechend dann schließen und hat dann ein neues Wurmloch, wo dann eventuell kein Feind nebenan ist und man in Ruhe seine Operationen da abarbeiten kann.
Also im Gegensatz zur Zeit, die ich ja nicht beeinflussen kann, wenn Wurmloch 24 Stunden da wäre, dann wäre es halt 24 Stunden da oder 48 Stunden auch. Über die Masse kann ich im Grunde schon meine Zugänge so ein bisschen kontrollieren oder beeinflussen.
Richtig. Wobei ich da aber auch nochmal ganz kurz, bevor ich das vergesse, die Masse eines Wurmlochs, die auf den meisten Homepages steht, die stimmt auch. Aber es gibt da so Gerüchte, dass das immer so plus minus 100 bis 200 Millionen sind. Also so richtig pauschalisieren kann man das nicht, was auf den Webseiten überall steht, aber wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass es so ist, dass das immer so ein bisschen plus minus einen bestimmten Wert ist.
Die Masse selbst, aber wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ich habe jetzt kein EVE Online Client vor mir, wie gesagt, ich verlasse mich da auch immer auf andere Leute, die Wurmlöcher auskennen und mir sagen, was damit ist, da steht ja eigentlich nicht drin, wie viel Masse da jetzt durchpasst, korrekt? Das ist doch eigentlich,
das ist richtig.
Brauche ich doch dann Webseiten zu, oder?
Genau, deswegen sage ich
mir ja das irgendwie auflisten.
Deswegen sagte ich gerade, das, was auf den Website steht, ist zwar ein fester Wert, aber dieser Wert ist noch ein bisschen individuell, plus minus 200 Millionen, kann man so sagen. Also man kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, wenn man von einem C2 in einen C4-Wurm noch springen will, man kann pauschalisieren, ungefähr 7 Battleship-Jumps mit Afterburner hin und zurück, heißt, das Wurmloch ist zu. Aber aus unserer Erfahrung her wissen wir, dass es manchmal nicht so ist oder dass es sich manchmal auch früher schon schließt.
Ja, was es hier mit Afterburner und Battleships auf sich hat, da kommen wir später nochmal dazu. Da geben wir nochmal ein paar konkrete Tipps, wie man solche WH-Zyklenzeiten beeinflussen kann. Also ich will einfach nur das noch abschließen. Also ihr habt ein Wurmloch gefunden, ihr seid hingeworbt. Ihr seht einmal, wenn ihr auf Info des Wurmlochs geht, dass das Ding gerade erst gespawnt ist. Ne? Die Texte haben wir euch vorgelesen. Ansonsten könnt ihr die auch im Web überall finden, auf Webseiten, die sich mit den Wurmlöchern beschäftigen. Zwecks der Masse. Dazu braucht ihr dann die ID. Die ID steht ja in der Info drin. Unter der ID ist die, glaube ich, auch aufgelistet in der Overview, dieses Wurmloch, bei dem ihr euch befindet. Korrekt?
Ja.
Die ist ganz normal, genau. Oben, wenn man halt oben links guckt, wo halt auch das normale Empire-System und so steht. Da steht dann eine J100 irgendwas Zahl, sechsstellige
Zahl. Ja, das meine ich, gerade nicht, das ist ja das Wurmloch-System. Mir geht es gerade um das Wurmloch selbst, das heißt dann K162 zum Beispiel. Ist ja, damit hat es auch was auf sich.
Ja,
aber diese ID, die nehmt ihr und geht dann entsprechend auf entsprechende Webseiten, die wir euch noch verlinken werden, gebt dort die ID ein. Oder und könnt danach suchen, dann seht ihr, okay, dieses Typus Wurmloch da passt zum Beispiel 3 Milliarden Masse insgesamt durch. Also das seht ihr nicht in-game, sondern da müsst ihr auf externe Quellen zurückgreifen, was allerdings ja, eigentlich notwendig ist. Korrekt, Olli?
Ja, ja.
Genau. 100% richtig.
Gut, wie gesagt, ich würde mal sagen, wir haben jetzt hier schon knapp 40 Minuten wieder gebabbelt. Dementsprechend würde ich vorschlagen, bevor wir zum nächsten Punkt gehen, was ich überhaupt in einem Wurmloch mache, welche Einschränkungen es nochmal dort gibt, welche Vorteile es gibt, machen wir mal eine kurze Pause und wir hören uns gleich wieder. Willkommen zurück. Das war Lorenzo's Music mit Downtown. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, weiter im Text. Wir stehen ja jetzt gerade noch vor unserem Wurmloch, haben jetzt geguckt, was das für eins ist. Passen wir mit unserem Schiff da durch? Bleibt es gerade noch lang genug bestehen, damit ich notfalls auch gleich wieder rausflitzen kann? Wir betreten jetzt das Wurmloch. Verhält sich dann im Grunde so, wie wenn wir ein Gate von A nach B, von System A nach B betreten. Wir kriegen einen kurzen Ladebildschirm und sind dann in einem neuen System, in einem neuen Wurmlochsystem in dem Fall. Höchstwahrscheinlich, sofern wir eben, wie gesagt, keinen direkten Zugangspunkt von HiSec nach HiSec zum Beispiel haben. Aber wir gehen davon aus, wir haben ein Wurmlochsystem betreten und sind Clokey, ähnlich wie wir Clokey sind, wenn wir ein normales Empire-System irgendwie betreten. Und da schiebe ich jetzt gleich mal die Kugel an Olli rüber. Auf was müssen wir denn aufpassen? Was ist so das Erste, wo wir wissen müssen, wo wir darauf achten müssen, was unterscheidet sich zum Beispiel in Sachen Chat, in Sachen Effekte und so weiter, ein Wurmloch-System von einem Empire-System?
Ja, da gibt es einige Dinge, die da jetzt anders sind. Also zum einen schon mal ist es eben kein Gate, sondern es ist ein Wurmloch. Ich springe rein, habe zuallererst mal ein Session-Timer von 30 Sekunden, in dem ich nicht zurückspringen kann. Ich habe auch anders als an einem Gate, wenn ich jetzt beschossen werde oder schieße zurück, habe ich keinen Aggro-Timer, also ich kann auch sofort wieder rausspringen. Das ist mal das allererste.
Aber, wenn ich das noch zwischenkleiben kann, ich habe da Dick Concord im Wurmloch stehen, korrekt?
Wir haben keine Concord im Wurmloch, das ist Concord-freier Raum.
Das heißt, es ist im Grunde 0-0-Gebiet.
Das ist ein 0-0-Gebiet ohne Souveränität. Man kann auch keine Soft dort claimen. Also völlig rechtsfreier Raum auf gut Deutsch.
Also ich bin auf mich alleine gestellt. Und welche Besonderheiten habe ich in so einem System?
Also ich werde feststellen, dass ich kein Local habe. Also ich habe ein Local, man kann in dem Local schreiben, aber es ist anders als im 00. Sieht man nicht, wer im Local ist. Also es können 150 Leute drin sein und ich sehe in meinem Local Chat keinen einzigen. Nur dann, wenn er was schreibt.
Also ich kann nicht, wenn ich das System bedreht und irgendwie noch cloaky und halbwegs sicher bin, schon mal abschätzen, muss ich hier direkt wieder raus, kann ich direkt weiter, sondern anhand des Chats sehe ich nicht, sondern ich kann so ein bisschen versuchen, das System zu scannen, da gehen wir da im Speziellen noch drauf ein. Aber da sollte ich drauf gefeit sein, dass ich das nicht abschätzen kann, ob das System wirklich gefährlich ist, ob das bewohnt ist oder nicht.
Genau,
sehe
also
ich
wenn
zumindest
ich,
nicht anhand des Chats.
Also wenn ich, machen wir mal den Unterschied, also ich bin im 00 alleine in einem System. Und eine Fleet von 2-3 Mann oder 4-5 Mann springt rein, dann sehe ich das sofort im Local, plop, 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 plop. 5 neue Schiffe sind jetzt mit mir im System. Das passiert eben im Wurmloch nicht. Dort sieht man nicht, wenn 5 neue Schiffe jetzt an einem anderen Wurmloch reinspringen würden. Aus dem Grund ist auch, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, die Benutzung des Directional Scanners lebensnotwendig im Wurmloch, weil nur da kann ich sehen, ob andere Schiffe im System oder in der Scan-Reichweite sind. Eine andere Möglichkeit habe ich gar nicht.
Okay, also ich ignoriere den Chat. Ansonsten, was schaue ich direkt sonst noch, wenn ich in so einem Wurmloch-System bin? Da gibt es ja so Effekte, die positiv oder negativ irgendwie sein können. Die habe ich ja sonst eigentlich auch nicht. Was ist damit? Erklär uns das mal ein bisschen.
Ja, es gibt, weiß nicht, wie die ganzen Effekte heißen, also es gibt einen Blackhole-Effekt, es gibt einen Pulsar-Effekt, letztendlich sollte man, also genau, wenn man so einen Effekt sieht, sollte man einfach mal nachlesen, was dieser Effekt für Modifikationen hat. Zum Teil geht die Damage hoch oder runter, die Resistenzen gehen hoch oder runter, die Geschwindigkeit geht hoch oder runter, die Aufschaltreichweite geht hoch oder runter. Also es werden schon sehr stark die Schiffssysteme beeinflusst.
Ich vervollständige das einfach nur mal so ein bisschen. Also wie gesagt, man kann da jetzt nicht auf jeden Malus, auf jeden Effekt einzeln drauf eingehen. Man sollte einfach nur kurz wissen, je nachdem in was für einem Klasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6 Wurmloch ich bin, sind diese Effekte unterschiedlich stark. Und wenn wir hier reden von wegen, da verstärkt sich der Damage oder reduziert sich, da meinen wir nicht irgendwie 5%, sondern das kann schon richtig reinhauen. Ne? Das kann dann teilweise auch mal 30%, 40%, 50% sein, oder Spin?
Ja, es ist so, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube bei Black Hole Effekt ist es zum Beispiel auch so, dass die Targeting, die Aufschaltreichweite irgendwie um 68% verringert wird. Ich habe die Werte jetzt auch alle nicht im Kopf, aber das geht schon richtig ins Extreme teilweise von der Prozentzahl.
Ja, also wie gesagt, das sollte man auf jeden Fall drauf schauen, weil man kann ja noch so gut erfahrener Pilot sein oder PvP-Pilot und dann jemand versuchen irgendwie zu erwischen. Wenn ich dann aber nicht einkalkuliere, dass ich nur irgendwie ein Drittel meiner Aufschaltreichweite habe, dann kann das alles nach hinten losgehen. Also man sollte da auf jeden Fall schauen, wo man unterliegt. Was da
es gibt aber auch Wurmlöcher, die keinen Effekt haben, muss man auch ganz klar sagen.
Genau. Die Meldung bekomme ich ja auch dann, wenn ich das Wurmloch betrete. Ne? Da poppt dann, wenn dann so ein Fenster auf, da steht dann irgend so ein Text drin. Das sollte man einfach gucken. Wie gesagt, man kann da jetzt nicht jeden Text vorlesen, das ist dann nicht so eindeutig. Schaut euch den Text an, gebt den irgendwie bei Google ein, beziehungsweise bei EVE Online im Wiki gibt es auch unter Wormholes eine genaue Auflistung, auch mit einer tabellarischen Auflistung, was dann eben genau dieser Effekt ausmacht oder eben nicht ausmacht. Und darauf sollte man auf jeden Fall achten. Also ich bin jetzt im System, ich weiß, ich sehe nicht anhand des Locals, wer da ist oder wer eben nicht da ist. Ich kann auch irgendwelchen Effekten unterliegen. So, ich bin jetzt trotzdem noch in unserem Wurmloch-System, wo ich gerade eingesprungen bin. Und was mache ich jetzt in so einem Wurmloch? Bin ich da irgendwie in einem Space, wo ich andere Sachen machen kann als im Empire-Gebiet? Habe ich da irgendwie eine schöne Unterwasserwelt mit Meerjungfrauen, Orks und Trollen? Oder was finde ich da so vor an Planeten, Asteroidengürteln und so weiter. Sven, kannst du da mal so kurz im Groben sagen, was man da vielleicht hat?
Also, wie eben schon angesprochen, ist es halt ein eigenes System. Das System hat Planeten, das System hat auch, anders gesagt, jetzt auch Sites, also Gravibelts, also Minerbelts, beziehungsweise auch Laderbelts. Also man kann Gas abbauen, man kann Asteroiden abbauen. Beziehungsweise findet man halt auch diverse Scan-Sites, wo man dann halt auch dementsprechend kämpfen kann, beziehungsweise halt auch Also kämpfen jetzt gegen PvE-Gegner und dementsprechend in diesen Sites liegen auch Cans, die man hacken oder halt auch analysen kann. Also man hat schon ein bisschen was zu tun.
Also im Grunde mache ich da sehr viel PvE-Content erstmal, wenn ich alleine bin in so einem System. Dann, ohne Gegner ist PvP ein bisschen schlecht. Aber wenn ich alleine in so einem System bin oder gehe, bin ich erstmal PvE-orientiert. Und was ist, wenn ich jetzt halt meine Kumpels nachholen möchte, weil das gefällt mir total und ich habe hier im Grunde ein eigenes System für mich. Ne? Wir wissen ja, wir haben jetzt mit Cha-Ching ein eigenes 0-0-System irgendwie bekommen. Das bekommt man auch nicht einfach so. Bei den Wurmlöchern ist es ja so, im Grunde kann ich mir eins nehmen. Wenn ich ein leeres entdecke, wo sonst keiner drin ist, habe ich im Grunde ein eigenes System mit eigenen Monden, wo ich PI machen kann und so. Ist ja eigentlich ganz reizvoll. Das heißt, ich nehme jetzt ein paar Kumpels mit und sage, wir beziehen hier unser eigenes Wurmloch.
Ja.
Und was würde ich da mitnehmen, damit ich sagen kann, hier kann ich dauerhaft in so einem Wurmloch übernehmen? Kann ich da eine Station drin bauen oder womit?
Ja, man kann ganz normal an den Monden eine Post aufstellen. Man sollte natürlich vorher gucken, ob da nicht irgendwo doch noch eine bewohnte Post ist. Manchmal sind die Systeme recht groß stehen. Wenn da halt keine Post ist, wie in unserem Fall jetzt, kann man natürlich seine eigene Post da aufstellen. Das erfordert natürlich wiederum auch ein bisschen Logistik. Das heißt, man sollte nicht einfach eine Post dahinstellen und hoffen, dass dann keiner in der Nähe ist, sondern man sollte dementsprechend vielleicht auch ein paar mehr Freunde mitnehmen, die bei dem Aufbau dann helfen, die dann das unterstützen, beziehungsweise sollte man auch dementsprechend schon mit einem Hauler den dementsprechenden Sprit und auch das Strontium da haben, damit die Post nicht gleich wieder abgeschossen wird, weil im Wurmloch lebt man eigentlich recht gefährlich.
Gefährlich, einmal weil ich ja auf mich gestellt bin. Und wie gesagt, ich bin hier im Grunde in einem puren 0-0-System. Jeder, der da kommt und die Möglichkeiten an Waffen und Schiffen hat und in seiner Flotte, kann mich im Grunde ohne Probleme angreifen. Gibt es denn bei der Post, die wir uns errichten, irgendwelche Vorgaben, Unterschiede zu einer 0-0-Post, dass ich die anders ausstatten muss? Oder
das würde ich jetzt an Olli mal weitergeben.
Nein, ist eigentlich grundsätzlich kein Unterschied. Es gibt auch verschiedene Philosophien dazu. Also der eine hält den Wurmlochraum in den niedrigen Wurmlöchern für sehr sicher, spart dann Bewaffnung, hat dann Kapazitäten für andere Dinge, Reaktionen etc. Der andere macht rein Sleeper-Jagen, also wir haben noch gar nicht gesagt, also die PvE-Gegner, die dort leben, heißen Sleeper, sind Drohnen. Und die droppen also sehr wertvolles Loot. Also es gibt einen Haufen Korps, die einfach nur Sleeper-Sites abfarmen. Dann kann man die Post natürlich entsprechend bewaffnen oder maximal bewaffnen.
Gibt verschiedene Ansätze. Muss man dazu sagen, wenn ich das nur kurz einwerfen darf, da geht es wirklich nur über den Loot. Also so Sleeper haben kein Kopfgeld, kein Bounty drauf. Also darüber macht man keine Kohle. Und sie droppen, soweit ich weiß, auch keine Module. Keine T1, T2 Module.
Richtig.
Ich, ne? Sondern nur diesen komischen Loot. Was ist das nochmal für Loot? Was mache ich
ja, mit dem? Was dahinter steckt, ist im Prinzip nachher die T3 Produktion. Also alles, was du im Wurmloch machst, dient nachher der Produktion der T3 Schiffe. Also die Materialien, die Sleeper droppen, sind nachher Materialien, die in den Components verarbeitet werden. Die Gase werden veredelt zu diesen Components. In den Hacking Sites findest du Artefakte, die du reverse engineeren kannst. In den Radar Sites findest du die Data Cores dazu, um das Ganze nachher zu bauen und zu entwickeln. Also alles, was dort droppt, dient letztendlich auch der T3 Produktion und ist entsprechend auch teuer.
Dann entsprechenden Baukasten sozusagen und auch
genau, also sehr 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 komplex das Ganze.
Ja.
Also mit dem Loot, den ich halt von meinen PvE-Aktionen, wenn ich irgendwelche Sites geklärt habe, habe ich es lieber abgeschossen. Im Grunde nehme ich die, schaffe die irgendwie mit einem Hauler oder so nach draußen, nach Cheater, verkaufe die für gutes Geld, ist auch einiges wert. Oder ich kann die auch direkt in einem Wurmloch irgendwie verarbeiten, wenn ich entsprechende Verarbeitungspossen und Module etc. habe. Korrekt?
Wenn man, also man muss eine sehr große Korb sein und man muss in einem sehr hohen Wurmloch sein, um hier erfolgreich T3-Schiffe bauen zu können. Weil natürlich auch die Gase, da gibt es auch einen Spannungsbogen vom C1 zum C6, sind die Gase natürlich entsprechend teurer und seltener.
Gut, ansonsten ist der Königsweg, gerade wenn ich eben auch in niedrige Klasse Wurmlöchern bin, Klasse 1, 2, 3, 4, dann nehme ich meinen Loot, schipper den dann wirklich ins Highsec oder woanders hin und verkaufe den schlicht und einfach gegen ESG.
Genau, das ist das Ding.
Bleiben wir noch beim PvE, weil wir das jetzt einfach schon angerissen haben, und bleiben wir bei unseren NPCs, sprich den Sleepern. Die unterscheiden sich auch so ein bisschen gegenüber NPCs, die ich zum Beispiel im Empire irgendwie in, keine Ahnung, Level 4 Missionen oder allgemeine Missionen finde. Man könnte eigentlich sagen, sie verhalten sich so ein bisschen intelligenter, sie sind auch stärker, sie sind besser ausgerüstet, sie schießen mehr, sie halten mehr aus und sie machen so ein paar andere Sachen wie Scramblen, Weapon und so weiter. Sven oder Tobi, Olli, ist mir eigentlich egal. Könnt ihr da mal so einen Überblick liefern, auf was man sich da so einlässt, und geht einfach mal vielleicht von einem Beispiel aus. Wir sind in einem Klasse 4 Wurmloch zugange und wollen da einfach ein paar Sites clearen. Was für eine Fleet brauche ich, was für eine Ausrüstung brauche ich, um das machen zu können, von der Stärke her, und was erwartet mich dort?
Okay, also Klasse 4 Wurmloch ist schon die etwas höhere Variante. Da wird es schon verdammt schwer, alleine zu fliegen. Da sollte man schon sich einigen, vorerst erstmal, was man gerne fliegen möchte mit seiner Flotte, das heißt Schild oder Armor. Dementsprechend sind die Schiffe dann auch gefittet. Bei uns sind es dann eher die Schildtanks, beziehungsweise Tengus. Und solange wie wir keine Logistikpiloten dabei haben, also Basilistenpiloten, fliegen wir mit den Tengus mit Remote Wrap. Das heißt, wir haben dann Minimum, nehmen wir eigentlich mit, 4-5 Tengus dann, die dann alle Remote Wrap drauf haben. Wir setzen einen Anker, damit wir dann dementsprechend die Leute, die Schaden von den Sleepern kriegen, auch alle vernünftig hochrappen können. Zu den Sleepern selber bleibt zu sagen, das sind eigentlich drei Abstufungen. Also es sind einmal Battleships, Cruiser und Fricks. Die Fricks sind recht schwer zu erwischen, wobei man die natürlich auch mit Precision Missiles beziehungsweise halt mit der Loki, mit Autocannons, oder ich weiß jetzt gerade nicht, was unsere da immer benutzt, aber die kann man auch ganz gut mit Short-Range-Waffen wegmachen. Hinzu kommt, dass gerade in einem C4 es diverse Sleeper-Gruppen gibt, die wirklich alles drauf haben. Also die, wenn die dich im Target haben, webben die dich, das heißt, die verlangsamen dich, neuten dich, du verlierst deinen Saft und zusätzlich bist du noch gewarp-scrambled. Das heißt, wenn man nicht die entsprechende Flotte dabei hat, kann es ruckzuck passieren, dass man einfach leergesaugt wird, nicht wegwarpen kann und kurzerhand dann eigentlich noch stirbt.
Also, wenn ich das mal mit Level 4 Missionen vergleiche, die man ja irgendwann doch sehr gut alleine fliegen kann mit einer Raven Navy irgendwie, sollte man bei Wurmlöchern generell davon ausgehen, dass die Gegner stärker sind. Gehen wir von Klasse 2 oder 1 Löchern aus, dort sind entsprechend auch die Gegner nicht so stark.
Korrekt? Richtig, also 2 oder 1 kann man eigentlich auch, also was heißt kann man auch, also mit einer T2 gefitteten Drake kann man C2 Wurmloch und C1 Wurmloch locker alleine fliegen, wobei das natürlich auch wiederum nicht so lukrativ ist. Hinzu kommt, was ich eben vergessen habe zu erwähnen, die Sleeper machen Omni-Damage, das bedeutet, sie machen alle Varianten von Schaden, und dementsprechend muss man sich auch dagegen wehren, indem man wir geben die Voraussetzung, mindestens 70% Resis auf alle vier Arten hat, wenn nicht sogar die 80% anstreben sollte.
Ja, offiziell ist auch gesagt, habe ich mir irgendwo rausgeschrieben, dass also die Sleeper haben auch Omni-Resis von 70, 70, 70, 70, damit sind sie auch, glaube ich, mit die Omni-stärksten Resi NPCs, die es eigentlich so in-game gibt. Oder liege ich da falsch?
Dafür haben sie kein Shield.
Genau, die haben kein Shield. Das ist so, man merkt es halt, wenn man mal mit seinem Wurmlochschiff mal draußen irgendwie fliegt, keine Ahnung warum, aber das macht man halt hin und wieder doch mal einmal im Jahr. Da merkt man halt schon den Unterschied. Die Sleeper halten echt einiges aus.
Gibt es denn Sachen, wenn ich die doch folglich abgeschossen habe, nur kurz um das noch zu ergänzen, ich habe die abgeschossen, und muss ich da irgendwie spezielle Skills haben oder Skillhöhen in Sachen Salvaging, oder kann ich da einfach mein Alt nehmen?
Ja, man kann sein Alt nehmen, aber ich sag mal so, ich glaube bei Stufe, also beim Class 4 Wurmloch muss man mindestens Salvaging 3 haben. Und bei einem Class 5 Wurmloch war es, glaube ich, 4. Wobei es auch hinzukommt, je höher der Skill ist vom Salvaging, umso größer ist die Chance, dass man auch das Wrack mit dem ersten Cycle erwischt, beziehungsweise mit dem zweiten oder dritten. Das ist ganz klar. Also wenn du jetzt zum Beispiel in einem Class 4 mit 3er Skill Salvage brauchst du 4-5 Cycles, währenddessen der Skill höher ist, natürlich du weniger brauchst.
Ja, was ich gerade noch ergänzend sagen wollte, Sebi, wo du sagtest, dass sie eine verdammte Menge einstecken, das ist auch das Gegenteil. Neben diesen ganzen Raffinessen an elektronischer Kriegsführung, die sie drauf haben, die gerade erwähnt wurden, teilen die natürlich auch gleichermaßen aus. Zudem, im Unterschied zu den Level 4 NPCs, zeichnen sich auch noch durch eine immens verbesserte KI aus. Das heißt, sie haben mannigfaltige Taktiken drauf, die die normalen NPCs beim Mission-Run überhaupt nicht haben.
Ja, wir hatten es auch teilweise dann gemerkt, wenn wir irgendwie in Klasse 5 irgendwie unterwegs waren, die wechseln dann auch gerne mal das Target oder die fokussen mal einmal das Target, sie nicht und jeder nimmt sich irgendwie ein eigenes Ziel, wo dann die Logistikpiloten langsam ins Schwitzen kommen können irgendwie. Also da ist schon ein bisschen mehr in der KI dahinter.
Ja, sie analysieren vor allen Dingen, was einem gegenübersteht und versuchen natürlich dementsprechend, wie der normale Spieler das auch machen will, das für sie am gefährlichst erscheinendsten zuerst auszuschalten und auch taktisch vorzugehen. Das ist echt interessant.
Ach so, und eins noch kurz auch ergänzend, weil wir eben noch die Wurmloch-Effekte haben, die gelten auch für Sleeper. Das heißt, wenn man auf dem Wurmloch-Effekt 20% oder 60% mehr Schaden haben, machen auch die Sleeper 60% mehr Schaden.
Also auch da muss man dann schon gucken, gerade wenn man jetzt, man hat jetzt für sich ein Wurmloch rausgenommen, zum Beispiel man sitzt in einem C2, C3, hat dort keinen Malus, aber man geht irgendwie in die Nachbar-Wurmlöcher C4, C5 und guckt dort erstmal, ob man überhaupt da fliegen kann, weil wenn man im C5 irgendwie die Sleeper 60% mehr Damage raushauen, kann sein, dass das ein bisschen viel ist. Höre ich das da raus?
Kann passieren, ja. Deswegen sollte man dementsprechend auch mit Schiffen auffahren, beziehungsweise Logistics.
Gut. Um genaue Flotten-Setups und so weiter wollen wir uns jetzt gar nicht so kümmern, weil da gibt es so viele Raffinessen und da muss auch jeder so ein bisschen selber wissen, wie er seine Flotten zusammenstellt. Am Ende heißt es einfach, man muss schlagkräftig genug sein, um die Gegner runterzuhauen und man soll dann nach Möglichkeit überleben. Kleinigkeiten, wo man ja auch noch ein bisschen aufpassen muss, wenn man irgendwie in Wurmlöchern unterwegs ist. Wie gesagt, es kann jederzeit sein, dass man Besuch bekommt von PvP-Spielern oder eben von anderen Spielern, die dich einfach gerade auf dem Kicker haben. Da wollen wir später nochmal extra drauf eingehen, dass man da auch noch ein bisschen Vorkehrungen treffen möchte. Ich möchte trotzdem noch den letzten Aspekt bei PvE besprechen. Da möchte ich an Robert das Wort weitergeben. Ich kann ja nicht nur irgendwelche Sites fliegen mit meinen Flotten, sondern ich habe ja, wie wir wissen, eben auch Planeten in den Dingern. Und ich habe auch die Möglichkeit, vielleicht irgendwie mal so ein Eisbelt oder sowas abzuminern. Kannst du uns einfach mal sagen, was überhaupt in so einem Wurmloch möglich ist? Weil ich glaube, das Einzige, was nicht möglich ist, ist ja, glaube ich, Moon Mining. Ansonsten kann ich, glaube ich, alles da drin machen, oder?
Ja, sage ich dir gerne. Und zwar, also Eis abbauen geht nicht, aber dafür die normalen Erze bis hin zu den ABC-Erzen ist alles vorhanden. In unterschiedlichen Mengen. Die sind dann Hidden Belts, müssen vorher ausgescannt werden und dort findet man dann von den Anfangerzen bis hin zu den ABC-Erzen alles in unterschiedlichen Mengen. Da gibt es dann auch verschiedene, also es gibt 8 verschiedene Sites, die man scannen kann mit unterschiedlichen Anzahlen. Zweite Sache wäre
lohnt
dann,
sich das, wenn ich kurz reinfrage, lohnt sich das überhaupt in einem Wurmloch, wo ich ja von der Außenwelt irgendwie abgeschnitten bin, überhaupt Erze abzubauen und so weiter oder so, weil wenn ich die jetzt nicht im Wurmloch direkt verarbeiten kann und habe das Problem, dass ich nicht einfach irgendwie zur nächsten Station fliegen kann, um die irgendwie dort zu lagern oder was, kannst du da irgendwelche Tipps geben, ab wann sich's lohnt, für wen sich's lohnt?
Ich bin zwar kein reiner Miner, aber ich habe das mit meinem Bruder, der doch sehr viel Mining unternimmt, einmal durchgesprochen und auch andere gefragt. Letztendlich, meiner Meinung nach, es lohnt sich nicht. Die Erze sind zwar wertvoll und man kann doch viel Kohle machen, aber da immer die Gefahr besteht, dass feindliche Schiffe einen angreifen, Gefahr zu hoch, um dort vernünftig Geld zu machen.
Die Taktik, also das heißt, ich sitze in meiner Mining Barge irgendwie und sitze im Belt. Zwar sind die Sachen ziemlich wertvoll, die ich dort rausziehen kann, aber das Risiko, dass ich eben nicht rechtzeitig mitbekomme, dass jemand mein System betreten hat und mich auf den Kicker hat, sind im Grunde zu hoch, sagst du.
Ja, das bin ich so der Meinung, man kann natürlich auch Beschützer hinstellen oder wenn man Leute da hat, die was anderes in dem System machen, dann können die auch einem zu Hilfe kommen. Generell geht die Taktik dorthin, dass wenn jemand meint, dass eine Rockwall im System ist, er zerpresst und diese dann rausgehaulert werden, meist mit einem normalen Hauler, nicht mit der Orga, weil man dort einfach massemäßig mehr rauskriegt. Und dann kann man da schon Geld verdienen, wenn man den richtigen Schutz hat.
Aber im Grunde, wenn man auf sich alleine gestellt ist, hat der, glaube ich, auch dein Bruder die Erfahrung bei uns im Wurmloch gemacht, wird man regelmäßig abgeschossen, was dann nicht mehr so schön ist, einfach weil die Gefahr relativ hoch ist. Gehen wir mal noch auf
nicht nur Olli? Der Unterschied ist ganz einfach der, dass man natürlich nicht AFK minern kann wie im Empire. Sondern man muss halt, also man ist in einem Hidden Belt, man ist in der Signatur drin, also bevor einen da einer erwischt, müssen auch Combat Probes fallen. Also man muss dort erscannt werden. Also wenn man schön immer auf seinen Directional-Scanner haut, dann ist das ein berechenbares Risiko. Aber es gibt natürlich, so Mining ist natürlich so eine Sache, die man auch gerne mal AFK macht. Und das ist tödlich im Wurmloch.
Da muss ich aber auch noch mal kurz einhaken, wenn ich darf. Also du hast zwar gesagt, die Combat Probe schmeißen, aber gerade im Wurmloch ist das Risiko hoch. Man kommt zum Beispiel nach dem Feierabend nach Hause, will minern, hat auch ein Belt ausgescannt, dann kann es aber sein, dass schon seit 2 Stunden in diesem Belt einer hockt und du siehst es halt nicht. Klar. Im Local, wie wir schon drüber geredet haben. Also er muss nicht unbedingt Combat Probes schmeißen, um zu wissen, dass du da gerade am Minern bist.
Richtig, das ist die läufige Taktik von einigen Leuten, die C1 und C2 PvP farmen. Einfach vorher ausscannen, warten, lassen einen Alt dort stehen und am Wurmloch, der dann genau sieht, wann jemand reinkommt. Und dann weiß er sofort, wo das Belt ist und springt dich an und schon war's das.
Gut. Trotzdem noch die Übersicht zu behalten. Der letzte Punkt noch, PI. Wie viele Planeten habe ich normal in so einem System? Sind das gleich viele wie irgendwie im Empire irgendwo? Oder sind das mehr, sind das weniger? Und lohnt sich PI zu machen? Und da ja die Frage auch an Olli und eben Robert. Haltet ihr es für sinnvoll, PI in einem Wurmloch zu machen? Oder lohnt sich es eher nicht?
Okay. Also generell ist das Wurmlochsystem ein normales System, unterschiedliche Planeten, unterschiedliche Anzahl von Planeten, unterschiedliche Monde. PI lohnt sich auf jeden Fall, schon wegen der Menge, die auf dem Planeten sind. Also es sind deutlich mehr Ressourcen auf dem Planeten als jetzt im Highsec. Lowsec weiß ich jetzt nicht genau. Aber es sind weniger als im 0-0, das kann ich auf jeden Fall mit Sicherheit sagen. Seit dem Patch können ja die Leute jetzt ihre eigenen Custom Office, also ihre Zollstationen aufbauen und ihre Zollgebühr bestimmen. Und dann lohnt es sich natürlich noch mehr.
Okay, Olli, wie siehst du die ganze Geschichte? Und betreibst du auch aktiv PI? Des PIs willen oder einfach so als Nebenjob?
Naja, gut, ich meine, so 500, 600 Millionen als Nebenjob zu bezeichnen, weiß ich nicht. Also man kriegt mit wenig Arbeitsaufwand richtig gute Einkommen hin. Planeten sind recht voll, es ist richtig, es ist knapp unter 0,0, aber es ist auch nur wirklich knapp unter 0,0. Also auf jeden Fall eine nette Nebenerwerbsquelle.
Da auch noch die Frage an Marc und Tobi. So wie ich das weiß, hockt ihr ja in einem unserer alten oder eines der alten Charging-Wurmlöcher, die jetzt nicht mehr so aktiv betrieben werden. Aber da habt ihr, glaube ich, eine richtig massive PI-Aktion. Warum macht ihr das?
Ja, es ist zum einen so, dass man sich einiges an Logistik ersparen kann. Erst recht, wenn man ganz viele Posten betreibt. Braucht das Ganze nicht aus dem Empire einkaufen und dazu karren.
Das hat sich ja jetzt erledigt. Nehmt,
also nur Verständnis, also das heißt, den Sprit für die Possen, die im WH sind, die ja irgendwie auch Sprit verbrauchen, dafür macht ihr hauptsächlich PI, oder wie sieht man
ja, das? Ja, absolut, genau, das ist so. Wir werden in Kürze, allerdings wird das ganze System ein wenig umgeworfen werden. Das heißt, der Postsprit wird anders produziert. Aber das war bisher der Grund, PI im Wurmloch zu betreiben, dass man quasi, wenn man das wirklich exzessiv betreibt, sich fast im Wurmloch über die PI mit Postfuel allein versorgen kann.
Naja, bei mir war es ein bisschen
Sachen, die man halt im Wurmloch nicht findet, wie gerade schon gesagt, Thema Eismeinern.
Oh. Naja, bei mir war es eigentlich eine andere Geschichte mit dem PI. Ich habe versucht, eine Haustierzucht aufzumachen. Das ist mir bis jetzt noch nicht gelungen. Ich bin ja am Hoffen, dass CCP da was nachbessert, dass ich endlich Haustiere produzieren kann, weil ich glaube, das ist eine Marktlücke in Eve.
Vielen Dank, dass wir das hinter uns haben. Das war also ein dicker Punkt von meiner Liste. Gut, ich würde
Was
sagen,
denn?
ja, ist ja okay. Und Ruhe. Ich will ja dann
Unterstützt mich
noch.
doch wenigstens mal. Ja, ihr könntet jetzt so zumindest wenigstens so tun, als ob ihr Haustiere in Eve auch für wichtig erachten würdet.
Ich habe genickt. Hast du das nicht gehört?
Ja, okay, danke.
Ich habe extra meinen 10 Jahre, 15 Jahre alten Abi-Aufkleber von meinem Auto gekratzt und für dich einen neuen Haustier-Aufkleber drauf gemacht oder so. Ich unterstütze dich, wo ich kann. Kehren wir zurück zum Vorteil, Nutzen oder auch Nachteile. PvE wissen wir jetzt ungefähr, was wir machen können. Wir können irgendwelche Sleeper abschießen, wir können rumminern, wir können PI machen. Da hört es dann aber eigentlich fast auch schon auf. Ein anderer großer Aspekt ist ja aber auch das PvP, was ich in so einem Wurmloch machen kann. Da werden wir jetzt auch Tobi wahrscheinlich noch ein bisschen mehr hören. Wir haben ja heute am Tag dieser Aufzeichnung wieder mal ein Lehrstück gehabt, dass PvP definitiv ja ganz vorne steht irgendwie auf der Liste. Wir wurden nämlich heute relativ dezimiert. Sven, erzähl mal kurz, was heute passiert ist, wenigstens so in
Verdammt, ich
groben
wusste, dass
Zügen.
das kommt.
Na, leg den Finger in die Wunde. Boah.
Ja, muss sein.
Bin ja
Ja,
froh, dass er nichts
also.
über meinen letzten Lost im Wurmloch erzählt hat.
Ja,
Ja.
also uns hat dieselbe Gang aufgemischt, die deinen Dread kaputt gemacht
Ach
hat. So.
nein, ich dachte, du würdest es geheim halten. Nein.
Nein, 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 nein.
So, okay. Um es kurz zu fassen, wir wurden halt von der Gang überrascht, die das Ganze richtig schlau angestellt hat. Ich will das jetzt auch nicht groß ausweiten. Aber es ist halt einfach mal so, dass wir taktisch eigentlich ganz gut standen auf einer Wurmlochseite. Die standen taktisch noch besser auf der anderen Seite, haben uns dementsprechend auch überrascht und haben uns dann innerhalb von, keine Ahnung, 2, 3 Minuten recht schnell dezimiert. Ja, das war so die Kurzfassung. Keine Ahnung,
Also
was ich
es
da noch
war
so.
ein glorreicher Abend für unsere Wurmloch-Gang
Also
irgendwie.
es hat trotzdem Spaß gemacht. Also das kommt dazu. Wir haben zwar was verloren, wir haben auch was von denen abgeschossen. Im Großen und Ganzen haben die aber mehr kaputt gemacht, aber es war trotzdem total spaßig.
Stichwort überraschen. Im PvP ist ja die goldene Regel, wie gesagt, jetzt sprechen wir es zum fünften Mal an, wir haben keinen Local Chat. Der Directional Scanner, den jedes Schiff irgendwie eingebaut hat, ist da ganz groß. Vielleicht mal an Tobi, kannst du uns mal kurz eine Übersicht geben, für was ich den Directional Scanner brauche, warum der vor allem im Wurmloch so wichtig ist und wie ich den irgendwie groß bedienen muss und wann und wie oft.
Im Wurmloch würde ich sagen, einfach permanent durch den fehlenden Local ist das das einzige Auge und was man hat, zumindest im Anführungsstrichen Nahkreis um sich herum. Der ganze Directional Scanner sieht nämlich alles bei entsprechenden eingestellten Filtern, was im Umkreis von 14,8 AU um einen herum ist. Außer Schiffe, die cloaky sind, und da ist auch das große Geheimnis. Das heißt, wenn man das Ding permanent bedient und geht von einem Nicht-Cloaky-Schiff aus, hat man eine gewisse Vorwarnzeit, wenn etwas im Anflug ist. Da ein normales Schiff, sage ich mal, so zwischen 3 und 5 AU pro Sekunde zurücklegt, kann man sich ja ungefähr ausrechnen, dass es dann doch ein paar Sekunden vorher auf dem Scanner ist, bevor es tatsächlich bei einem aufschlägt. Diese Zeit kann man dann intensiv nutzen, um zum Beispiel, wenn man schon ausgerichtet ist, den Warp-Button zu drücken und sich der ganzen Situation zu entziehen. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Ja?
Definiere mal bitte noch kurz permanent. Alle 5 Minuten? Alle halbe Stunde? Oder wie siehst du das?
Nö, ich würde sagen, so im 2-Sekunden-Takt. Im Idealfall, wenn man wirklich sicher sein will. Das
Jo,
kann
das ist
unter
auch
Umständen
richtig. Im
schon in
Wurmloch?
Stress ausarten.
Also du
Also
hockst
zwei
tatsächlich im
Sekunden.
Wurmloch, machst dort irgendwas und haust alle 2, 3 Sekunden irgendwie deine Directional Refresh Scanning-Taste irgendwie, um zu gucken, ob sich irgendwas verändert hat.
Genau. Absolut, genau, so ist es.
Also muss man die Änderung machen, darf ich, dass ich das noch kurz einschließen darf, ihr dürft gleich die einzelnen Gegebenheiten erzählen. Wenn ich in der Post bin, dann gehe ich das natürlich entspannter an. Aber ansonsten, wenn ich in irgendeiner Site bin, wenn ich irgendwie am Minern bin, am PI machen oder auch irgendwo hinfliege in meinem System, dann tatsächlich alle paar Sekunden die Directional-Taste. Oder, Sven?
Ja, ist genau richtig. Das ist auch das, was ich meine, wenn man immer instruiere, also dass sie alle 2, 3 Sekunden auf den Directional hämmern sollen. Das mag ein bisschen lästig sein, aber während der PvE-Aktion, die wir durchführen im Großteil, haben wir im Endeffekt eh nichts mehr groß zu tun. Das Wichtigste ist, dass wir halt nicht überrascht werden, wobei wir inzwischen auch die Taktiken fahren, dass wir an sämtliche Wurmlöcher, die wir irgendwie erscannt haben, Scouts hinstellen, also diverse Cloaking-Schiffe, die uns dann vorwarnen, sodass wir uns in den meisten Fällen dementsprechend entweder entziehen können oder dementsprechend dann die Flotten angreifen können, die sich da irgendwie reinschleichen. Oder zumindest versuchen reinzuschleichen.
Genau, es sind immer mehrere Mechanismen, die da ineinander greifen müssen, um das Risiko wirklich zu minimieren.
Weil, also genau das würde ich eben kurz mal genauer wissen. Also ich habe jetzt beschlossen, also nehmen wir mal unser Beispiel, hocken wir eigentlich im C3?
Ja, wir hocken im C2 mit statischem High und statischem C4.
Ah genau, also wir haben hocken in einem C2, haben permanenten Zugang ins HighSec, haben aber auch permanenten Zugang in ein C4. Und für unsere Gang ist irgendwie die Sleeper in unserem eigenen C2 nicht gewinnbringend genug. Das heißt, wir gehen regelmäßig durch unser Static C4-Loch in ein C4-System, C4-Wurmloch, gehen dort mit unserer ganzen Flotte rüber. Und kannst du mal einfach so eine Grundflotte nennen, was man dabei hat? Du hast gesagt, wir brauchen Scouts, wir brauchen Logistik, wir brauchen irgendwelche Damage-Macher oder Logistik oder Remote Rap. Einfach da mal so wirklich sagen, was da die Vorkehrungen sind. Was muss ich scannen? Wo stelle ich meine Scouts hin? Warum stelle ich meine Scouts hin? Warum sind die wichtig? Kann ich dafür nicht einen Damage-Dealer irgendwie mehr mitnehmen? Geh da mal da bitte mehr ins Detail.
Okay, also folgendermaßen läuft das einmal ab, zumindest jetzt bei uns in der Gruppe. Wir stellen erstmal vorher klar, wer ist alles da. Haben wir eventuell zwei Logistikpiloten, also zwei Basilisk-Piloten? Wenn wir die haben, packen wir die auch ein und rüsten dann dementsprechend unsere Schiffe voll auf Damage aus, bis auf ein paar Kleinigkeiten, die wir noch alternativ entscheiden. Für den Fall, dass uns eine PvP-Gang überrascht, dass wir zumindest ein paar Gegenwehrmaßnahmen haben. Des Weiteren sollten wir diese Basilisk-Piloten nicht haben, finden wir unsere Schiffe auf Remote Rap oder haben halt schon Remote Rap-Schiffe, also Schildtransporter. Und dann kommt erstmal die Vorarbeit noch ins Spiel. Also wir springen rüber ins C4, gucken, was gibt es da für Signaturen, was hat das C4 für ein Static, was man auch auf diversen Seiten nachlesen kann. Wir scannen komplett alle Signaturen auf 100, beziehungsweise die Laders, also die Gasminer und Miner-Sites, die lassen wir aus. Weil die sind uninteressant für uns, aber sonst sind alle anderen Sites für uns interessant. Halt die Wurmlöcher, Radars und Magnus. Haben wir die Wurmlöcher alle gefunden, die es in dem System gibt, fangen wir an, die Scouts zu verteilen. Das bedeutet, wir stellen an jedes Wurmloch von hinten, wo wir herkommen, von vorne, wo eventuell was herkommen kann, überall Cloaky-Covered-Op-Schiffe hin, sodass wir halt dementsprechend eine vernünftige Aufklärung haben. Und fangen erst dann an und springen mit unserer Flotte rüber. Das sind dann zwei Basis jetzt oder halt dementsprechend Remote Raps und dementsprechend schildgefittete Schiffe im Großteil eigentlich Tengus. So, sobald wir halt rüberspringen, nehmen wir noch eine Noctis mit, die dann meistens Cloaky irgendwo rumsteht. Und die salvage dann die Sites, nachdem wir sie geklärt haben.
Ja. So. Gut, wir sind also in der Site, wir haben unsere Scouts in den einen Ausgängen. Jetzt kann es aber sein, dass in dem System irgendwie ist eine bewohnte Post, aber es war erstmal laut Directional keiner online. Jetzt kommen da plötzlich 5 Leute online und die schmeißen Combat Probes. Wie reagierst du? Quizfrage.
Quizfrage, ja. Also ich würde im ersten Moment erstmal so reagieren, wenn wir erstmal wissen, dass da sowieso, das habe ich eben vergessen zu erwähnen, das ist gut, dass du es nochmal erwähnst, wenn wir in dem System eine Post haben, dann haben wir natürlich auch zusätzlich noch einen Scout, meistens ein Alt, zusätzlich noch an der Post stehen, Cloaky. Sodass wir genau wissen, aha, wer ist da, wer sitzt da überhaupt in den Schiffen drin oder ist das nicht nur einer, der einfach nur Schiffe rausschmeißt, um uns damit so ein bisschen zu erschrecken. Dementsprechend, wenn wir halt wissen, was da jetzt genau auf uns zukommt, reagieren wir drauf. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel, es sind plötzlich 10, 12 Leute und wir sind nur mit 5 unterwegs und dann heißt es im ersten Moment, okay, zum Safe Spot. Wir haben einen Safe Spot erstellt, den man sich erstellen kann, indem man von einem Punkt zum anderen fliegt und irgendwo in der Mitte einfach mal ein Lesezeichen hinzufügt. Dann hat man einen Safe Spot. Da fliegen wir hin. Den kann man auch nur rausfinden, indem man Combat Scanner Probe schmeißt und uns dann erst scannt. So, und im Idealfall haben wir sogar noch einen zweiten Safe Spot, dass man von Safe Spot zu Safe Spot springt, falls diese Combat Probes erscheinen. Sollten wir der Ansicht sein, dass die Flotte wirklich zu stark für uns ist, werden wir uns vom Safe Spot aus zu unserem Wurmloch-Exit, also wieder zurück zu unserem Wurmloch ausrichten und dementsprechend uns dann erstmal zu unserer Post zurückverkrümeln, und unsere Scouts dann arbeiten lassen. Das heißt, wir gucken, was machen die Leute, sind die weiterhin aktiv? Und wenn die aktiv sind, dann ist diese Aktion für den Moment abgebrochen und das C4, das statische, ist für uns im ersten Moment erstmal uninteressant, weil wir wollen ja nichts verlieren, wir wollen ja Gewinn machen. Das bedeutet, im nächsten Augenblick werden wir entscheiden, zu 99%, dass wir das statische C4 closen, das hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen. Das bedeutet, wir werden die Masse so verkleinern, dass das Wurmloch irgendwann zu ist. Und wie vorhin gesagt, nach einer Minute spawnt ein neues. Das heißt, wir haben einen neuen Nachbarn, neue Sites und können dann wieder alles von vorne ausscouten. Beziehungsweise haben wir dann die Chance, dass wir weiter Geld verdienen können.
Wunderbar, sehr schön erklärt. Jetzt gehe ich trotzdem mal zu Tobi, weil Tobi ist ja unser PvP-Schwein und unser Fleet Commander auch bei Charging. Tobi, wir haben da jetzt im Nachbarwurmloch unsere kleine Gang irgendwie. Es sind jetzt keine 10 Leute, es sind vielleicht 3, 4, 5 Leute. Und wir haben gerade irgendwie Bock, die zu schnetzeln. Wie würdest du vorgehen? Wie würdest du eine Flotte machen? Wir haben ja einmal die Limitierung, dass wir nicht irgendwie 500 Mann von uns, die wir auch nicht haben, durchschicken können. Worauf muss man achten im Wurmloch PvP? Vielleicht kannst du da so eine kleine Einführung geben.
Ja, also ich würde versuchen, auf jeden Fall kleine, schlagfertige Schiffe zu nehmen, nicht unbedingt alles mit Battleships zu blobben, einfach aufgrund der Masseproblematik, die man hat in den Wurmlöchern. Hinzu kommt, dass ich sehr gerne, aber das ist vielleicht ein persönliches Favorit von mir, auch noch gerne zusätzlich auf Schildtanks zurückgreife, da auch Platten und Panzerungen, die man an Schiffen dran baut, auch nochmal zusätzlich die Masse erhöhen und die Wurmlöcher belasten. Zusätzlich macht die Schiffe langsamer macht. Ja, es gibt immer mehrere Möglichkeiten, an so eine Situation heranzugehen. In der Regel hat man ja schon Scouts in dem anderen WH, die sich einen Überblick verschaffen. Zum einen hätte man die Möglichkeit, über den nicht Directional Scan, sondern über den Systemscanner, der auch onboard ist, sich die in der Reichweite befindenden Anomalien zu erscannen und dann mit einem gecloakten Schiff in die Anomalien reinzugehen. In der Hoffnung, dass man da jemanden erwischt, der gerade auch selber in den Anomalien Sleeper jagt, um ihn dort mit dem getarnten Schiff zu überraschen, gegebenenfalls festzuhalten und dann den Rest der Flotte einen anwarpen zu lassen, um ihn dann, sag ich mal, ja, zu erlegen. Die nächste Möglichkeit, wir raten gerade von dem Directional Scan gesprochen, man hat ja nicht nur, der hat ja nicht nur eine passive Funktion, sondern um sich zu schützen, sondern man kann ihn auch aktiv nutzen, um jemanden auszuscannen, sprich aktiv zu werden und ihn anzugreifen. Das heißt, man hat mehrere Möglichkeiten, das Ding einzustellen. Und zwar nicht nur, dass es dann halt wie eine Kugel um sich herum in jede Richtung schaut, sondern dass man auch spezifisch den Winkel, in den der Scanner scannt, immer schmaler macht und so schon eine Richtung, in der sich der Gegner befindet, bestimmen kann. Um dann gegebenenfalls zu bestimmen, der ist an dem und dem Planeten oder in der und der Anomalie. Dann daraufhin,
ja. Ganz kurz, dafür haben wir einen richtig guten Guide von unserem Mitspieler Robert Tepnox. Also den könnte man auch später noch verlinken.
Ja, wollten wir auch sowieso. Machen wir gleich. Trotzdem, Tobi, mach weiter.
Gerne, ja. Wie gesagt, ich will es auch nicht zu lang ausführen. Über das immer kleiner machen des Winkels kann man letztendlich dann ziemlich haargenau die Richtung sagen, in der sich das Ziel befindet. Es ist allerdings in dem Augenblick noch nicht anwarpbar. Man braucht irgendeinen Fixpunkt wie einen Planeten oder halt eine Anomalie, in der er sich befindet. Zum dritten hatten wir ja gesagt, hat man die Möglichkeit, auch Scanner-Probes auszuschmeißen. Was allerdings immer sehr aggressiv und verräterisch ist, weil, wenn man davon ausgeht, dass der Gegner natürlich auch seinen Directional Scan regelmäßig alle 2 bis 3 Sekunden beobachtet und die Filter entsprechend gesetzt hat, wird er diese Scanner-Probes auch sehen. Und es ist sind nicht allgemeine Scanner-Probes, wie man Anomalien mit erscannt, sondern es sind schon spezielle Scanner-Probes, den man halt gezielt auf Schiffe scannen kann, und das wird er dann auch wissen, wenn er sie Combat Scanner probst. Wenn er diese sieht, ist es schon ein ganz klares Zeichen, der scannt, ist nicht darauf aus, Anomalien oder Signaturen zu scannen, sondern wirklich gezielt nach Schiffen zu suchen. Und das ist schon das höchste Alarmzeichen, was man haben kann, dass man wirklich, ja, der Angriff steht kurz bevor, weil ein fitter Scanner hat ein Ergebnis in Sekunden erscannt und kann dann auch hat daraufhin auch einen Punkt, den er anworben kann, in dem Fall dein Schiff. Und dann steht er direkt neben dir und tackelt dich, und dann ist auch Feierabend, wenn da eine Übermacht gegenübersteht.
Ja, dennoch nochmal die Frage, um das zu verfeinern. Wir sehen ja, oder wir treffen im Grunde auch in Wurmlöchern ja seltenst auf große Fleets. Das heißt, meistens sind das irgendwelche Small Gangs. Ist das eigentlich schon mal korrekt?
Absolut richtig, genau das macht das Ganze auch interessant. Was ich gerade noch mal sagen wollte, weil ich fühlte mich so ein bisschen auch im Stolz verletzt, weil es auch mich ein bisschen mit Stolz erfüllt, ist, du sagtest, wir haben ein 0-0-System bekommen. Ich möchte es anders formulieren, wir haben uns das erobert. Mit ein wenig Hilfe und ja, da sind wir an und für sich ganz stolz drauf, das wollte ich noch mal betonen.
Ja,
Ja,
das war das
so meinte
Erste.
ich das auch. Also, ja, habe ich mich dann doof ausgedrückt.
Ja, ist ja kein Problem.
Ja, wir haben uns im Wurmloch dann noch gerade noch festgefahren. Wie stelle ich meine Flotte zusammen? Welche Unterschiede gibt es zum Beispiel zu einer Roaming-Gang irgendwie im 0-0? Brauche ich die gleichen Schiffe? Brauche ich Interceptoren? Brauche ich, keine Ahnung, Higgs, Bubblemacher, was weiß ich? Wie sieht so eine typische offensive PvP-Gang mit, keine Ahnung, 7, 8 Mann aus?
Also ich, wie gesagt, greife gerne auf Schildgangs zurück, die natürlich unterstützt werden von Logistics. Man braucht ja auch Reparatur, wenn man auf größere Gegner trifft. Sonst verliert man schnell eigene Schiffe. Man braucht unbedingt Scannerschiffe, nicht nur für den Fall, dass man andere Schiffe ausscannen will, sondern einfach, dass im Wurm noch irgendwas Vorhergesehenes passiert, dass man immer wieder die Flotte rausbringen kann. Es kann ja durchaus sein, dass wenn man einen Scanner hat und dass der einzige Scanner ist, der abgeschossen wird und zudem geht noch jemand her und macht das Wurmloch zu, dann ist man da gefangen, weil man kann keinen anderen Ausgang mehr erscannen. Zum Dritten habe ich da Rikun-Schiffe als sehr wirkungsvoll erwiesen. Das sind hochspezialisierte Tech-2-Schiffe, die ja gecloaked sich bewegen können und auch spezielle Aufgaben erfüllen können, wie zum Beispiel auf lange Strecke den Gegner festzuhalten, zu tackeln oder auch blind zu machen und solche Sachen, leer zu saugen. Das ist halt wirklich massiv elektronische Warfare, die man da einsetzt. Das ist die ideale Unterstützung zu natürlich einer Menge Damage-Dealer, die man braucht. Man muss den Gegner ja auch entsprechend in einer recht kurzen Zeit down bekommen, weil man im Prinzip meistens davon ausgehen kann, wenn der in diesem Wurmloch lebt, dass er nicht alleine ist und irgendwann entsprechend Hilfe bereit hat.
Ja, aber das ist ja dann mehr oder weniger von meinem Gegner zumindest, ich sag mal, defensives PvP. Das heißt, der will ja im Grunde sich und sein System irgendwie schützen. Trifft man denn auf viel offensives PvP? Also gibt es auch wirklich irgendwelche Corporations oder ja, Allianzen, die sich speziell darauf, also die sich darauf spezialisiert haben, mit ihren PvP-Leuten von einem Wurmloch zum anderen zu springen, um da die Leute aufzumischen? Gibt es das viel oder ist das eher weniger?
Das gibt es durchaus. Ich behaupte einfach auch mal, die Gang, um da nochmal den Finger in die Wunde legen zu dürfen, die uns heute mal wieder aufgemischt hat, ist genau so eine Corporation, die sich darauf spezialisiert hat, Wurmlöcher auszuscannen und die Leute darin zu überfallen. Die machen meines Erachtens nach gar nichts anderes.
Die machen zumindest einen guten Job, weil ne, sie haben uns ja nicht zum ersten Mal eiskalt erwischt.
Genau, und gehen da auch mit sehr guten Taktiken vor. Also man weiß es nicht genau, aber es passt da alles zusammen. Der letzte Vorfall, den wir hatten, wenn ich das kurz anreißen darf, war, es war auf einmal eine feindliche Post in unserem System gestellt. Und wir sind halt davon ausgegangen, da will jemand einziehen und haben uns dagegen gewehrt, weil sowas wollen wir ja nicht haben in unserem System. Am Ende stellte sich das raus, dass die Post wirklich nur dazu hingestellt wurde, dass wir diese angreifen. Wenn man eine Post angreift, wo Strontium drin ist, gibt es einen Reinforce-Timer, um diese letztendlich ganz kaputt zu machen. Und dann weiß der Gegner ganz genau, um wie viel Uhr wir wiederkommen werden, um diese Post letztendlich komplett fertig zu machen. Und diesen Timer bzw. die Uhrzeit haben sie genutzt, um dann auch gezielt gegen uns vorzugehen und letztendlich auch siegreich über uns ja, kaputt zu machen und unsere Gang aufzumischen. Danach war die Post
Aber so
nämlich
wie,
weg.
wenn ich da noch einsteigen darf, also so ein Reinforce-Timer, der geht doch auch länger als einen Tag, oder?
Kommt drauf an, wie viel Strom man da reinwirft. Also man
Ja, genau.
kann richtig bestimmen, wie lange der laufen wird, über die Art und Weise, wie weit man die auffüllt mit Strontium.
Aber wo ich darauf hinausgehen wollte, das heißt, wenn da jemand eine Post aufstellt, die jetzt als Bait, also als Beute, als Falle
Ja.
irgendwie dasteht, und der setzt da jetzt einen Timer von, keine Ahnung, einen Tag oder so, dann hat er ja schon mal ein Problem, weil eigentlich das Wurmloch, wo er rüber zu unserem System kam, höchstwahrscheinlich ein 24-Stunden-Wurmloch ist oder kürzer. Das heißt, der hat doch dann da gar keinen Zugang mehr zum System. Wie stellt er dann sicher, dass der seine Flotte zu uns ins Wurmloch bringen kann?
Chadrin ausloggen.
Ja, genau, einen Scanner-Chadrin ausloggen. Und ich denke mal, die werden sich auch genau diese Systeme aussuchen, wie letztendlich auch eins von uns ist, wo sie genau wissen, man hat einen Static Empire-Zugang. Das heißt, selbst wenn das eine Loch zu ist, kann man darauf vertrauen, dass direkt ein neues im Empire aufpoppt und dass man entsprechend, wenn was schieflaufen sollte, das schnell erscannt und die Flotte entsprechend umroutet und dann doch wieder den Zugang hat.
Das heißt, irgendeiner hat sich bei uns im Loch versteckt, hat sich ausgeloggt, hat sich dann irgendwann rechtzeitig, bevor der Timer geendet hat, hat sich eingeloggt, hat den Ausgang wieder ins Highsec gescannt, hat darüber seine Jungs wieder zum rechten Zeitpunkt dann ins Loch reingeholt. So war das.
Richtig, dann. Absolut. Vielleicht aus halt solchen Situationen lernt man ja auch, man hätte ja vielleicht auch die Möglichkeit zu sagen, bevor wir die Post angreifen, machen wir den Ausgang erstmal zu ganz frisch, weil dann ist der Gegner erstmal ein wenig blockiert. Haben wir leider nicht gemacht, haben wir daraus gelernt. Das wäre zum Beispiel eine Taktik, um denen ein wenig entgegenzutreten und sich erstmal einen zeitlichen Vorteil zu verschaffen. Weil der neue Ausgang muss ja erstmal erscannt werden, dafür müsste der Gegner aktiv werden. Und zum anderen muss er dann die Flotte natürlich zu dem anderen Ausgang erstmal hinbefördern. Ne?
Ja, also das ist taktisch, dadurch, dass man eben durch diese Wurmlöcher, die sporadisch spawnen können, die auch jederzeit random irgendwie noch auftauchen können und dadurch wieder eine neue Gefahrenquelle entsteht, ist das taktisch alles wesentlich komplizierter, habe ich das Gefühl, oder Sven?
Das ist auch so, ja. Also das haben wir heute erst wieder gemerkt, wo wir halt von der Gang aufgemöbelt wurden, was übrigens halt, wie angesprochen, dieselbe war, die da auch schon diese Post gestellt hat. Die haben das auch ganz pfiffig gemacht. Wir hatten zwar überall Scouts stehen, aber daraus haben wir auch gelernt, nächstes Mal stellen wir die Scouts nicht auf unsere Seite, sondern auf die Gegenseite, sodass wir da schon frühzeitig gewarnt sind. Des Weiteren sind halt die schon sehr krass organisiert. Also sie hatten schon, bevor sie überhaupt irgendwas gemacht haben, hatten sie die nächsten 6-7 Wurmlöcher, also die weitergehenden, ausgescannt. Die sind auch letzten Endes zu uns ins System reingesprungen und haben das Wurmloch geklaust und dabei noch 2-3 Leute zurückgelassen. Das war denen auch egal. Hatten dann aber wiederum unsere Flotte platt gemacht und sind dann gleich weiter zum Highsec, weil der auch schon fertig ausgescannt war.
Also eine Blitzaktion im Grunde. Genau. Auf der anderen Seite kann man ja auch noch, gibt es ja auch witzige Sachen. Ich meine, wir machen ja, es sind ja nicht nur die totalen Loser, möchte ich mal behaupten. Wir haben auch schon witzige Sachen fabriziert. Ich erinnere mich da irgendwie, dass wir in einem Wurmloch waren. Das war auch, glaube ich, mein erster Kontakt mit Wurmlöchern, wo ich dazu kam, wo dann in einem anderen Wurmloch, zu dem wir halt Kontakt hatten, unser System, dass da irgendwie ein Singleplayer irgendwie drin war, der gerade seine Post oder so abgebaut hat. Wir die dann uns angeeignet haben. Erzähl bitte die kurze Geschichte noch, dass wir da auch im guten Licht dastehen und stolz sein.
Das kann
sein
Olli
können.
Machen, das war Olli, glaube ich, bei der Aktion.
Ja, ich weiß gar nicht, hat er die abgebaut? Ja, genau. Wir hatten das Wurmloch ausgescannt und haben dann eine Post entdeckt, die gerade offline geschaltet wurde. Und hatten, ich glaube, der Timer ging noch 15 Minuten. Und wir hatten uns dann Cloaky dort auch platziert, die Flotte zusammengezogen. Die stand noch bei uns auf unserer Seite. Wir hatten einen Scout direkt an der Post stehen. Sind dann quasi auf die Minute mit der Flotte und der Orca reingeworbt. Die Orca ist einmal quer durchgeflogen. Ich glaube, der Typ hat sich noch einmal decloaked und gleich wieder gecloaked, weil er gesehen hat, mit was wir da ankamen. Ja, die Orca ist da einmal quer durch und hat alles, was da war, Schiffe etc., was dort alles rumstand, Schiffe, Postsprit etc., eingesackt. Und dann waren wir wieder zurück und, keine Ahnung, 600-700 Millionen Reiche.
Ja, dazu kann man ja auch noch erwähnen, dass die Orca wahrscheinlich die auch war, die der Olli bei der letzten Aktion geklaut hat. Ja. Weil das haben wir auch schon gebracht, Schiffe im anderen Wurmlöchern klauen. Das geht nämlich auch ganz gut.
Ja, was ich damit einfach nur kurz sagen will, ist, dass auch viele Wurmlöcher von Einzelpersonen gehalten werden oder befarmt werden oder wie man es auch nennen will oder wo jetzt keine große Korb dahinter steht, was ja jetzt irgendwie im 0-0 oder so kaum anzutreffen ist, da steht ja meistens eine größere Macht dahinter. Also im 0-0 gibt es auch ganz viele Blogs, als ich mich jetzt ein bisschen vorbereitet habe, wo ganz viele Blogbetreiber geschrieben haben, dass sie ganz alleine halt ihr Wurmloch irgendwie befarmen, ihr C1, C2 oder so, um dort halt eben ihr PI zu machen und was weiß ich. Und da gibt's halt auch diese Variante, wie gesagt, dass jeder sich so ein kleines eigenes Wurmloch nehmen kann. Also nicht jeder, aber das doch etliche tun. Und es eben nicht nur die großen Korps oder so gibt, die da mit 20, 30 oder 100 Mann in so einem Ding aufschlagen. Wie viele sind wir denn aktuell?
Ja, das ist auch signifikant.
Da würde ich gerne nochmal springen an der Stelle für die Leute, die, also ich sag mal, bevor ich ins WR gekommen bin oder ich bin ins Wurmloch gekommen, dort war ich der sechste oder siebte Mann, also noch nicht sehr groß. Wir waren alle noch sehr unterschiedlich online und konnten nicht regelmäßig fliegen. Für Leute, die dort alleine rumdümpeln sozusagen und jetzt nicht wissen, was sie machen können, sind die Ladersites eine sehr gute Verdienstalternative.
Was sind Ladersites?
Ladersites sind einfach Wolken aus Gas, die auch für die T3-Produktion oder für Drogen benötigt werden. Das ist eigentlich relativ einfach. Es gibt noch kein spezielles Schiff. Also man kann jedes Schiff, was Türme ausrüsten kann, mit einem Gascloud-Harvester bestücken. Hier gibt es nur ein Skill, Gascloud-Harvesting. Den bringt man auf 5, dann kann man da 5 Gascloud-Harvester nutzen, Maximum, egal wie viel Türme das Schiff ausrüsten kann. Und dann sucht man sich, also im ISK-Guide von CCP steht die Hurricane als bestes Schiff mit am meisten Laderaum schnell, mit denen man sich dann in diese Ladersite stellt und das dann abbaut. Hier ist auch der große...
Ja, also die Verdienstmöglichkeiten alleine in so einem Wurmloch können dann doch schon enorm sein. Also das würde sich lohnen, meinst du?
Das lohnt sich auf jeden Fall, diese Gase abzubauen. Also da gibt es auch wieder unterschiedliche Sachen. In C1 und C2 sind die natürlich noch nicht so ganz so wertvoll. Während im C5 und im C6 natürlich die wertvollsten Gase rumschweben.
Ja. Und jetzt höhnisch klingen zu wollen, nochmal um das Thema aufgreifen zu wollen von vorher, auch wenn mich vielleicht jemand schlägt, ist es nicht ganz passend. Ich würde das 00 Space auch so, oder das WH Space, das 00 Space des kleinen Mannes nennen. Nicht, weil es abfällig klingen soll, sondern weil das 00 meistens einfach größeren Allianzen vorbehalten ist. Und weil man wirklich mit 2, 3 gut organisierten Menschen im WH Space sehr viel reißen kann. Da haben die meisten Allianzen gar kein Interesse dran, weil das auch durch die Art und Weise sehr limitiert ist. Es gibt halt nicht her, dass da 100, 200 Mann in so einem Wurmloch wohnen, weil es einfach nicht genug für alle vorhanden ist. Und ja, das macht das für so kleine Organisationen sehr interessant, weil man da auch sehr viel Kohle schieben kann. Zum anderen hat man im 00 nochmal den Riesenunterschied, wenn man nochmal zum PvP zurückkommen darf. Man hockt irgendwo hinten im 00 drin, man hat viele Systeme davor, wo möglicherweise auch Intel-Channel bestehen, wo man direkt weiß, wenn der Gegner irgendwo reinkommt, der hat in der Regel größere Anflugszeit. Das Gefährliche am WH ist einfach, man hat immer direkt irgendwelche Nachbarn, die man unter Umständen gar nicht kennt, die so recht überraschend kommen können, die sind sofort da, auch aus dem sicheren Empire zum Beispiel, ohne einen unsicheren Anflug zu haben. Die haben einen Jump und sind quasi in einem Outlaw-System, wo sie machen können, was sie wollen. Und das nutzen auch viele aus.
Also ich wollte dazu jetzt noch mal ganz kurz was sagen. Also wir haben das jetzt eben zweimal so, wie Tobi schon gesagt hat, vielleicht ein bisschen schwarz gemalt. Wir konnten aber auch schon viele positive Aspekte auch im PvP erwähnen. Wir haben jetzt mal ein paar negative erwähnt, aber alles in allem kann man wirklich sagen, unterm Strich, also ich lebe jetzt selber fast ein Dreivierteljahr im WH, kann man echt sagen, das ist eine tolle Sache. Wie eben schon mehrmals erwähnt, man kann viel verdienen, man kann viel Spaß haben. Und das war's.
Ja, nenn doch mal eine Zahl. Butter bei die Fische.
Was man verdienen kann.
Ja, also kann ich ja, wenn wir unser C4 irgendwie fliegen mit irgendwie 7, 8 Mann, was kommt denn bei rum, dass man einfach mal eine Größenordnung hat?
Dann sage ich pauschal, wenn man so mit 7, 8 Mann unser C4 so 3 Stunden, 3,5 Stunden fliegt, man wirklich aktiv fliegen kann, das heißt, man hat eine Zeit nach der anderen, kann man sagen, dass man so zwischen 250 und 300 Millionen an dem Abend verdient hat.
Was für Schiffen muss man fliegen?
Das hatte ich vorhin auch schon gesagt. Also bei uns in der Korb fliegen wir hauptsächlich mit Tengus, beziehungsweise mit Shielded Dings.
Hat einfach den Grund, viel Damage bei wenig Masse, weil wir ja durch die Wurmlöcher rein und raus müssen.
Und hinzu kommt halt, dass wenn wir keine Logis haben, die Tengus noch den Boni haben auf Shield Transporter.
Okay.
Ja, aber sind auch ein bisschen teurer, oder? Also so eine Tengu kostet ja schon ein bisschen mehr.
Ja, die kosten ein bisschen mehr, aber ich sag mal so, das Preis-Leistungs-Verhältnis bei der Tengu im Vergleich zu einem Navy Battleship ist schon eigentlich gleichwertig. Hm. Wobei die Tengu halt
den Vorteil hat. Wenn man dann an einem Abend das Geld fast zur Hälfte schon bald verdienen kann oder zum Drittel von so einem Schiff, und man ja so ein Schiff eigentlich nicht jeden Tag verliert. Ausnahmen haben wir, glaube ich, auch bei uns.
Natürlich.
Ja. Er verliert regelmäßig bei uns sein Schiff, Robert.
Ja, na, ich nicht regelmäßig, aber.
Das Killboard sagt was anderes.
Ja. Es also, kommt zuweilen.
Um meine Zahl zu nennen, also ich war den letzten, also im Monat November, so im Durchschnitt 4 Tage die Woche online, so von 19 bis 23 Uhr circa, und habe 2,5 Milliarden verdient, mit einem Schar wohlgemerkt.
Ja, man darf ja dabei nicht vergessen, da kommt ja auch noch der PI-Kram bei den meisten dazu, und hinzu kommt, was ich halt auch noch erwähnen sollte, es ist leider Gottes auch nicht, wie ihr eben schon gehört habt, man weiß halt nie, was in dem Wurmloch passiert. Das heißt, man kann nicht pauschal sagen, man verdient jetzt 7 Tage die Woche jeden Abend dieses Geld. Also erstens müssen die Leute dafür da sein, zweitens muss der Nachbar oder beziehungsweise dementsprechend das Wurmloch passen.
Richtig. Gut, PI ist im November bei mir nicht dabei, das weiß ich. Das habe ich erst heute oder die letzten Tage verkauft. Also, und November war schon ein schlechter Monat. Ich muss aber auch sagen, ich habe das Geld auch wieder komplett ausgegeben. Also sprich, ich habe eigentlich nichts verdient den Monat.
Ja, also ich muss sagen, ich habe bis jetzt noch kein einziges Schiff im WH verdient. Allerdings habe ich auch die letzten Wochen jetzt keinerlei Aktivitäten im WH gehabt. Aber davor hatten wir mal so 3, 4, 4,5 Wochen, glaube ich. Da hatten wir irgendwie überhaupt kein Problem. Da ist bis auf einzelnen von uns, von unseren Leuten, die teilweise auch mal allein unterwegs waren, irgendwie nichts passiert. Jetzt kam so eine kleine Pechsträhne, aber ich sage mal, es lohnt sich definitiv. Und eben, dass man eben nicht weiß, was im Grunde um die nächste Ecke passiert, kann ja auch den Reiz ausmachen vom WH. Also so empfinde ich das.
Absolut, und ja.
Verdienstmöglichkeiten richtig. Sind eben genau da. Ich möchte eigentlich das jetzt auch so ein bisschen abschließen. Wir haben jetzt hier schon fast 1,5 Stunden geredet. Ich möchte mal noch ein paar Praxistipps raushauen. Wir hatten vorhin schon versprochen, was eben ein ganz wichtiger Aspekt ist, wenn man so ein Wurmlochsystem kontrolliert, dass man seine Eingänge und Ausgänge unter Kontrolle hat. Und sprich, wie tut man die Wurmlöcher selbst schließen? Das ist ja jetzt schon ein paar Mal gesprochen oder gesagt worden. Und vielleicht mal an Olli, Sven oder so.
Ich hatte ja da vorhin
schon mal Battleships mit MWD oder Bubble Hicks irgendwie, glaube ich, mal in den Raum geworfen. Erläutert mal, was es damit auf sich hat.
Ja, ich fange mal an. Also folgendes, in unserem Fall benutzen wir hauptsächlich Battleships, die einen MWD bzw. einen 100er Afterburner drauf haben. Diese vergrößern die Masse von dem Schiff um 50 Millionen, war das, glaube ich.
Ja.
Und dementsprechend kann man halt die Masse ruckzuck runterarbeiten. Das heißt, ich hatte ja auch vorhin schon mal so eine Zahl gesagt, also von uns aus zum statischen C4 sind es ungefähr 2 Millionen Masse. Das sind ungefähr 7 Battleship-Jumps hin und zurück. Wenn man Pech hat, bleibt man beim letzten Sprung entweder. Also man wartet immer ab, wie der Status vom Wurmloch sich verändert. Und wenn man halt sieht, das Wurmloch hat den kritischen Status, sollte man schon sehr vorsichtig sein. Und da gibt es halt, zumindest machen wir das so, wenn das Battleship zurückspringt und es wird dann erst kritisch, schicken wir nochmal eine Drake los, die dementsprechend dann auch einen Afterburner gefittet hat, die springt dann auch nochmal hin und zurück. Die hat aber schon einen Core-Probe-Launcher drauf, das heißt, wenn das Wurmloch hinter ihm zugeht, kann er sich zur Not wieder rausgehen. Und sollte die Drake nochmal hin und zurück gekommen sein und das Wurmloch immer noch da sein, dann wird es schon ein bisschen kritischer. Da muss man sich schon überlegen, genau was man macht. Und dann kommt die Onyx ins Spiel. Die Onyx hat den Vorteil, beziehungsweise ich weiß nicht, ob die anderen das auch haben, die anderen Heavy Interdictors, dass sie mit den Bubbles die Masse verringert. Das heißt, wir stellen uns vor das Wurmloch, machen 3 Bubbles auf, damit ist die Masse von der Onyx sehr, sehr klein. Das heißt, die Gefahr, dass sich das Wurmloch hinter uns schließt, wenn wir durchspringen, ist sehr gering. Sind wir auf der anderen Seite angekommen, machen wir die Bubbles, also sind die Bubbles natürlich automatisch aus. Und wenn wir dann zurückspringen, machen wir den Afterburner an, um die Masse wieder zu steigern, damit das Wurmloch zu einer sehr großen Chance hinter uns zugeht. Ja, so machen wir das.
Das machen wir halt hauptsächlich im Grunde bei unseren Static-Wurmlöchern, ne? Wenn wir sagen, okay, da ist in dem gegenüberliegenden Wurmloch-System, da sind viele böse Menschen drin, zu denen gehen wir lieber nicht und wir wollen auch nicht, dass die uns zu uns reinkommen, schließen wir einfach das Loch, warten bis ein neues aufgeht, gehen das neue rein, gucken, ob uns das besser passt, ansonsten schließen wir es halt wieder.
Genau, sowas machen wir aber auch so im Highsec, wenn der gerade irgendwie 50 Jumps oder 30 von Nita weg ist, aber wir gerne was von Nita haben möchten. Mit vielen Leuten überlegen wir uns halt auch mal den Highsec neu zu eröffnen.
Wunderbar. Weil du gerade auch am Reden bist, da wollte ich von dir noch wissen, du bist ja jetzt halt bei uns aktuell Leader des WH-Teams.
Ja.
So ein WH muss ja auch so ein bisschen strukturiert werden. Eben, wir wissen ja, man muss sehr viel scannen und damit nicht jeder von unseren Leuten, irgendwie 20 Member, die da aktuell drin rumschwirren in Spitzenzeiten oder weniger oder mehr, kann ich jetzt gar nicht sagen, wie viel es aktuell sind, nicht jeder für sich scannen muss. Wie macht man denn das mit den Positionen? Macht man da Bookmarks? Verschickt man die dann weiter oder wie gehst du davor?
Also wir haben ja Gott sei Dank jetzt endlich mal, wurden unsere Gebete erhört, dass endlich mit dem letzten Patch die Core-Bookmarks kamen. Das bedeutet, man muss nicht mehr wie früher irgendwelche Bookmark-Container oder Bookmark-Hangerplätze einrichten, wo dann die Leute, die gescannt haben, ihre Bookmarks hinterlassen. Es läuft eigentlich folgendermaßen ab, irgendwer kommt nach dem Feierabend abends von der Arbeit, scannt das System durch, scannt vielleicht auch das nächste durch, packt die Bookmarks alle als Core-Bookmarks abgespeichert bei uns in den Ordner. So hat jeder dann da Zugriff drauf. Hinzu kommt, dass wir eine Google Docs-Seite haben, die wir auch in unserem Chat verlinkt haben, sodass da jeder drauf zugreifen kann und sich diverse Informationen wie feindliche Post steht an Mond so und so, beziehungsweise die und die Sites sind bei dem Nachbarn unter der und der ID abgespeichert, sodass wir da halt diverse Informationen anfordern können oder halt auch so Geschichten wie unser Highsec-System ist vielleicht nur 3 Jumps von Yita entfernt, sodass man halt auf dieser Doc-Seite auf Anhieb sofort sieht, ah, okay, das ist bei uns im WH los und keine Ahnung, vor einer Stunde oder was wurde das alles so erscannt.
Also diese Übersichten sind dann schon sehr hilfreich und sollten eben dargelegt werden. Ja, ich würde sagen, wir haben so das Gröbste abgearbeitet. Ansonsten wollte ich jetzt noch empfehlen, wir hatten es vorhin eben schon beim Directional Scan angesprochen, Robert Tepnox, einer unserer WH-Leute und Cha-Ching-Member eben, hat ein schönes Erklärungs-How-To-Video gebastelt und bei YouTube, soweit ich weiß, reingestellt. Ich konnte es mir jetzt noch nicht angucken, weil ich ein bisschen Probleme mit meiner Internetverbindung habe. Soll aber sehr gut sein, wurde hoch gelobt und ich glaube, er wollte auch in Zukunft vielleicht noch das ein oder andere mehr machen. Also wenn ihr speziell ums Directional Scanning euch Gedanken macht, schaut einfach mal bei uns auf Cha-Ching vorbei. Wir werden das bestimmt auch verlinken. Ansonsten werde ich versuchen, es auch in den Capsule Talk News mit zu verlinken. Die Geschichte mit, dass wir vielleicht noch Leute brauchen, Sven, steht die noch oder sagst du aktuell keine mehr?
Also es ist so, dass unser WH-Team ungefähr jetzt, ich glaube, 20 oder 22 aktive Spieler umfasst. Ich würde sagen, so das Projekt, was wir bis jetzt haben, fasst einen Pool von bestimmt 40, 45 Leuten könnten wir unterbringen. Wobei, natürlich, wir suchen immer noch Leute, aber jetzt nicht gerade die allerfrischesten. Also wir brauchen schon Leute, die diverse Skills haben. Das bedeutet, ich würde mal sagen, wenn man so 3-4 Monate Spielzeit hinter sich hat, dann denke ich, hat man schon einen Teil auch Erfahrung gesammelt und so weiter, dass man dann für das, was wir im Wurmloch machen, denke ich schon halbwegs fit ist. Wir sind gerne auch bei Neuling offen, wir beantworten Fragen und so weiter, wie ihr denn ins Wurmloch kommen könnt, das ist gar kein Problem oder was für Voraussetzungen, dafür haben wir auch diverse Forum-Threads. Ja, also wir haben definitiv noch Luft nach oben, wenn da irgendwie Interesse besteht, könnt ihr euch gerne bei uns bewerben.
Wunderbar. Natürlich gilt das auch, wenn ich das Marc vielleicht vorwegnehmen darf, absolute Neulinge, die in EVE reinschnuppern wollen, sind natürlich auch noch gerne gesehen.
Aber natürlich.
Oder Marc, hast du da die Keule rausgeholt?
Nee, überhaupt nicht. Wir sind und bleiben eine Korb, die neuspielerfreundlich ist. Und eine Ergänzung habe ich aber trotzdem. Wir haben einen eigenen YouTube-Channel. Wenn man also Cha-Ching sucht, wird man uns auch finden bei YouTube. Und da werden sicherlich noch mehr Videos, also nicht nur Tutorials oder irgendwie sowas, sondern auch andere Videos von uns gelinkt werden.
Ja.
Cha-Ching
is growing up.
Ja, Facebook ist ja auch in Planung. Ne? Ich weiß jetzt, Facebook, aber wir arbeiten dran.
Ja, an der Stelle Tobi? Möchte ich jetzt auch zum ersten Mal ein bisschen aufrufen, da jetzt in 0-0 unsere Stellungen auch so ein bisschen gefestigt sind. Wie gesagt, wir haben unsere eigenen Systeme erobert mit der Hilfe von ein, zwei Korps. Herzlichen Dank an der Stelle. Wie gesagt, wir sind bei einer wunderbaren Allianz untergekommen, bei den Evox, die mit die deutsche, größte deutsche Community darstellt. Und ja, ich würde auch gerne, wenn Interesse besteht, neue Leute im 0-0 besuchen, auch wenn da, Entschuldigung, begrüßen, wenn da Interesse bestellt.
Ja, dazu möchte ich ergänzen, wir haben ein Full Reimbursement Programm. Das heißt, wir ersetzen sogar Schiffe, die ihr kaputt macht, wenn, ne, und so, und überhaupt. Piu, piu.
Genau, piu, piu.
Also, unterm Strich absolut empfehlenswert, egal ob PvE, PvP oder so Special-Sachen wie Wurmloch ja doch eins ist, weil entweder lebt man im Wurmloch oder nicht so richtig. Wird bei uns geboten. Daher bewerbt euch bei uns char-ching.de. Ich würde sagen, wenn jetzt keiner im Speziellen noch auf zu Wurmlöchern noch was zu sagen hat, beschließen wir die Sendung heute. Der möge sich jetzt melden oder für immer schweigen.
Ja, dann melde ich mich kurz mit einem kleinen Satz oder kleinen Hinweis. Leute, die im Wurmloch stehen bleiben, sind tot. Also immer in Bewegung bleiben.
Das spricht der mit der meisten Erfahrung.
Ich habe meine Erfahrung.
Nein. Nee, ist wunderbar.
Ich will, aber ich will nämlich nicht mal schweigen.
Super Abschluss, Aswald.
Ja. Ansonsten, wir werden versuchen, jetzt nochmal sehr zügig die nächste Capsule-Doc-Sendung, Capsule-Doc 8, rauszuhauen. Eine News-Sendung wahrscheinlich, jetzt nicht contentbezogen, wo wir die aktuelle Erweiterung nochmal den Patch im Grunde beleuchten wollen, was er da verändert, positiv wie negativ, wohin geht Eve in nächster Zeit, was wurde so innerhalb der News- und der Community-Szene irgendwie momentan bewegt. Daher stay tuned, schaut regelmäßig vorbei. Ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen und damit möchte ich eigentlich das Ganze beschließen, möchte dennoch meine Gäste noch bitten, sich kurz zu verabschieden, einfach in Teamspeak von oben nach unten, der Marc fängt an.
Ja, ne? Macht's gut, bis zum nächsten Mal und denkt dran, Haustiere sind wichtig.
Ja, von mir auch. Schönen Abend noch oder beziehungsweise Tag. Tschüss.
Ich hoffe, der Kapseltag hat euch Spaß gemacht. Fly safe und man sieht sich.
Ja, ich hoffe auch, der Kapseltag hat euch gefallen und fly safe.
Ja, damit schließe ich die Runde. Schön, dass ihr wieder da wart. Ich werde nächstes Mal hoffentlich auch wieder dabei sein. Es gibt viel zu berichten, vieles passiert, viel wird passieren und ja, wir hören uns beim nächsten Mal.
Dann beschließe ich diesen Kapsel-Talk mit dem Lied Black Flag Flying von David Rovix aus dem Album The Commons Fly Safe.
This is a song about a very militant social movement that had its golden age in the beginning of the 17th century. Come all you sailors near and far, you honest men know who you are. All of you who dare be free, combine with us upon the sea. Together we will drink a toast, ride the wind on down the coast. See the merchant ship aboard, raise a jar and swing a sword. Watch to see the merchant captain crying when they see the black flag flying. The war with Spain is over now, no more Jack over the bow. We fight for no one but our class. We're gonna kick some captain's ass. All you who'd live before you die, come give an honest life a try. Sail beneath the skull and bones, pay no heed to crowns and thrones. No more greedy princes lying when you come sail with a black flag flying. No more whips and no more chains. To live free or die is what remains. If life is too short either way, you might as well live free today. All for one and one for all, we'll board the ship and make the call. Join us, all you good men, and have your liberty again. Watch the crew now leave their captain frying as they come sail with a black flag flying. Thank you. Flying Robert's brave and true, and Mary Kelly's gallant crew. Seems to me the world is ours. Watch as the mighty Navy cowers. We have no nation but the sea, no creed but that we will live free. Loot and burn all that we can, that's run by a dishonest man. Their end is near, there is no denying. When they see the black flag flying. If I could predict the future, then I would. But all I know is this is good. 1720 is the year. There is nothing left to fear. We may live or we may die. Perhaps our destiny is nigh. I don't know what the end may hold, but I know these ships are filled with gold that was stolen from the poor as we lay dying. So let us sail with a black flag flying.